Sylt wurde damals beschrieben vor 100 Jahren als absolutes Vogelparadies. In den Dünen haben Brandgänse, Möwen, Seeschwalben gebrütet, an den Stränden Sand- und Seeregenpfeifer en masse. Und dann hat man vor 100 Jahren die Festlandsverbindung geschaffen und etwa ein Jahr später hatte man den ersten Fuchs hier auf der Insel. Und der war im Schlaraffenland. Und das hat sich dann rumgesprochen, beziehungsweise es sind einfach immer viel mehr Füchse, Marderhunde, Steinmarder, Baumhunde.
Was sind Marderhunde?
Genau, also der ist ungefähr kniehoch und so ein ganz buscheliges Tier. So eine Mischung aus braun, grauen, schwarzen, langhaarigen, zotteligen Fuchsbär.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du lebst auf Sylt und dein Job dort ist es, dich um den Nationalpark zu kümmern. Du bist viel an den Stränden unterwegs, beobachtest die Tiere, errichtest Schutzzonen, bringst Menschen die Natur dieser Insel näher und musst dich vielleicht auch mal um den ein oder anderen gestrandeten Wal kümmern. Du erlebst Sylt, die Nordsee und das Wattenmeer zu allen Jahreszeiten und eines ist sicher, dieser Job wird niemals langweilig. Das Beste daran, jeder Tag ist ganz eng mit dem Meer verbunden. In dieser Folge habe ich Anne Schacht interviewt. Sie lebt auf Sylt als Nationalpark-Rangerin. Sie erzählt uns in dieser Folge von ihrem Leben und was ihre Aufgaben als Nationalpark-Rangerin sind und begeistert uns für die Natur auf der Insel und rund um die Insel herum. Natürlich lernen wir dabei auch ganz viele Tiere kennen, so wie die Schweinswale, die Kreuzkröte oder den Marderhund, von dem ich vorher noch gar nichts gehört hatte. Und wir wagen einen kleinen Blick auf das Thema Ornithologie, die Vogelkunde. Damit hatte ich bisher gar nicht so viel zu tun, aber Anne hat davon so begeistert berichtet, dass ich mehr darüber wissen und irgendwie mitbegeistert sein wollte. Freut euch in dieser Folge also darauf, ganz viel hier über unsere heimischen Meere zu lernen und das Ganze von einer Person, die wirklich kurzweilig erzählt und richtig schön begeistern kann. Tatsächlich haben wir diese Folge schon im Mai 2025 als Live-Podcast aufgenommen. Wir saßen im Erlebniszentrum Naturgewalten mit Blick auf das Wattenmeer vor einem Publikum und das war natürlich die perfekte Ausgangslage, um über diese Insel zu sprechen. Bis diese Folge dann jetzt veröffentlicht wurde, ist einige Zeit vergangen. Das dauert bei mir manchmal, bis es thematisch wieder gut passt und bis ich die Folge dann auch fertig geschnitten habe. Jetzt ist es endlich soweit und sie kommt als kleines Weihnachtsgeschenk zu euch. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei, wenn Anne Schacht uns mitnimmt in ihren Nationalpark auf Sylt.
Werbung.
Seit Jahren wissen wir, den Meeren geht es schlecht. Der Klimawandel setzt ihnen massiv zu. Und laut neuesten Studien haben wir bereits einige Kipppunkte erreicht. Besonders traurig, das weltweite Korallensterben lässt sich wohl nicht mehr aufhalten. So traurig das ist, wir dürfen uns davon nicht lähmen lassen. Denn wir müssen handeln, bevor weitere Kipppunkte überschritten werden. Denn es ist ja noch nicht alles verloren. Ein einfacher, aber wirkungsvoller Schritt, um unser Klima zu schützen, ist der Wechsel zu echtem Ökostrom. Bei mir hat das keine 5 Minuten gedauert und der Strom ist auch nicht teurer. Der Effekt dafür ist umso größer, denn ich spare nun jährlich über 0,5 Tonnen CO2 ein. Als vertrauenswürdigen Anbieter möchte ich euch gerne Polarstern ans Herz legen. Denn Polarstern versorgt euch mit 100% echtem Ökostrom aus Deutschland. Für euer Zuhause, die Wärmepumpe oder euer E-Auto. Für jede Kilowattstunde investiert Polarstern neue Ökokraftwerke in Deutschland. Und als zertifiziertes Social Business steht das Unternehmen für echten gesellschaftlichen und ökologischen Impact. Das Beste ist, mit dem Rabattcode HDM, alles groß geschrieben, bekommst du 20 Euro Rabatt auf deine nächste Jahresrechnung. Also, setz ein Zeichen für den Schutz der Meere und wechsle jetzt zu Polarstern. Hallo Anne.
Hi.
Ich habe gelesen, dass du geschrieben hast oder mal gesagt hast im Interview, alle Menschen, die auf diese Insel kommen, sollten möglichst eine naturkundliche oder kulturelle Führung mitmachen, um überhaupt zu verstehen, was an Sylt so besonders ist.
krass, dass du damit anfängst, weil das ist tatsächlich so ein mega dolles Herzensanliegen von mir. Viele kommen hier auf die Insel und haben Sylt als Kulisse, als Traumlandschaft. Wir haben die Dünen, wir haben diesen mega langen Strand, aber da steckt auch ein bisschen Arbeit dahinter, das so zu erhalten. Und das wäre tatsächlich so wichtig, dass diejenigen, die sowas noch nicht gemacht haben, einfach mal eine Führung im Watt oder eine Vogelführung, eine Dünenführung mitmachen und das mal begreifen, wie schön ist es wirklich. Also natürlich ist es optisch schön, aber da steckt so viel hinter. Und genau, das ist ein Teil von meiner Arbeit und das mache ich sehr gerne, weil das total schön ist, dann auch nochmal so die Hintergrundfakten oder da so ein bisschen an den Schrauben zu justieren, dass da auch einfach so ein bisschen Hintergrundwissen in die Köpfe kommt.
Und wenn du jetzt eine Gruppe Touristen und Touristinnen empfängst, mal angenommen, die kommen jetzt gerade nach Sylt, sind zum ersten Mal hier und du darfst einen Moment für sie kreieren, in dem sie verstehen sollen, was du vermitteln möchtest, in dem du ihnen zeigst, was für dich die wahre Schönheit dieser Insel ist. In was für einem Moment würdest du sie mitnehmen?
Oh, da gibt's so viele, das ist auch so jahreszeitenabhängig. Also wenn wir uns im Frühjahr oder im Herbst befinden, würde ich sagen, Leute, kommt mit mir auf den Deich und guckt euch einmal an, wie so ein Schwarm Pfuhlschnepfen hochsteigt und dann ihre Pirouetten in der Luft dreht. Oder wenn wir Sommer haben, dann würde ich eher sagen, geht ins Watt oder geht an den Strand, wo dann einfach dieser warme Sand zwischen den Füßen knirscht und man bei ruhigem Wetter vielleicht auch noch irgendwie die Chance hat, einen Schweinswal im Meer auftauchen zu sehen. Und im Winter, da ist natürlich alles, da ist alles karg, aber auch cool. Also da kann man alles machen. Also da ist trotzdem, da sind die Vögel, einige sind noch da. Und dann kann man einfach staunen, dass dann die Austernfischer irgendwie Windstärke 8 harren und sich da kalt an den Deich setzen. Und man kann die trotzdem beobachten oder den Möwen im Windspiel zugucken. Also irgendwie ist, ich habe da gar keinen, ich habe nicht den Moment, den gibt es gar nicht.
Mhm. Okay, und du hast jetzt schon diese Saisonalität angesprochen, die verschiedenen Gesichter, das hört man ja auch häufig über die Nordsee, dass sie so ganz unterschiedliche Gesichter haben kann. Vielleicht kannst du das nochmal für alle, die das schon mal gehört haben, also noch nicht so richtig was drunter vorstellen können, mal diese unterschiedlichen Gesichter der Nordsee vorstellen.
Ja, wenn man am Weststrand bei uns ist, da kommt es ja wirklich drauf an, wie war der Wind die vorigen Tage? Was haben wir auch gerade für einen Hoch- oder Niedrigwasserstand? Wie rollen die Wellen an den Strand? Es sind eher mehrere Schichten von Wellen und man hört ein Rauschen oder man hat halt richtig diese schöne Dünung, die sich bricht, wo man am liebsten dann aufs Surfbrett sich steigen würde und dann vielleicht noch eine Welle erwischen. Mm. Oder man geht halt auf die Ostseite der Insel, wo es ganz anders aussieht, wo wir ja dann das Gezeitenabhängige einfach spürbar haben, weil alle 6 Stunden der Meeresboden vor einem liegt und alle 6 Stunden ist auf einmal das Wasser wieder da. Also das hat einfach auch noch hier auf der Insel, so Ost- und Westseite, das sind zwei völlige Welten, verschiedene Welten.
Genau, weil die Westseite ist quasi, da fällt das Meer schnell etwas tiefer ab, sodass dort kein Watt mehr ist.
Genau, ja.
Also ich bin tatsächlich die ersten Mal, dass ich nach Sylt gekommen bin, da habe ich in Kiel studiert und ich bin selber begeisterter Wellenreiter. Und in Deutschland gibt es ja nun mal nicht so viele Orte, an denen man Wellen reiten kann. Und hier gibt es dann die Möglichkeit, dass irgendwelche Wellen, die möglicherweise dann recht weit im Norden entstanden sind, in Stürmen dann an Dänemark vorbei bis hier runterkommen und sich dann hier an diesem Strand eben brechen und man sie da richtig cool surfen kann. Aber wenn man auf die Insel fährt, über die östliche Seite, dann fährt man durch das Wattenmeer und sieht genau das. Und tatsächlich, das finde ich so fantastisch, wenn ich jetzt hier gerade über eure Köpfe hinweg schaue, dann sieht man genau im Hintergrund jetzt das Wasser, weil Flut aufgelaufen ist und wir sitzen hier direkt an dieser Küste. Ist ja schon irgendwie crazy, dass so diese beiden Welten so nah beieinander liegen.
Ja, ich glaube auch, dass es das in der Intensität, also ist es auf Sylt, das ist wirklich was Einmaliges. Also auch auf den anderen Inseln oder auf den Halligen, da umspielt die Nordsee die Inseln und Halligen ganz anders als auf Sylt, weil Sylt ist mit seiner fast 40 Kilometer langen Ausdehnung von Nord nach Süd wie so ein Wellenbrecher, könnte man sagen. Und auf der abgewandten Seite, also auf der Ostseite, wo dann auch Ebbe und Flut regiert, da ist es halt einfach ganz ruhig und gediegen, kann natürlich auch in den Winterstürmen auch, kann das Wasser auch hochsteigen, aber da haben wir dann nicht diese brechende Wellenkraft, die wir dann an der Westseite spüren und sehen können.
Und was ist dir lieber? Sag jetzt bloß nicht beides.
Dann würde ich die Ostseite nehmen.
Lieber das Ruhige?
Ja.
Okay. Ja, man merkt schon, diese Insel ist ein abenteuerlicher Ort und das führt uns in die erste Kategorie, und zwar das Abenteuer Ozean.
Abenteuer Ozean.
Wir haben jetzt schon über die Saisonalität gesprochen und du hast ganz am Anfang schon erzählt von irgendwelchen Schnepfen. Du musst mir verzeihen, jetzt hast du mich ganz mitleidig angeschaut, dass ich irgendwelche Schnepfen gesagt habe. Ich kenne mich mit Ornithologie ehrlich gesagt nicht so richtig gut aus. Und man merkt aber, für manche Leute ist das ein Riesenthema und eine unglaubliche Begeisterung, die dahinter steckt. Und ich habe so das Gefühl, das gilt für Leute, die auf Sylt leben. Bisher alle, die mit denen ich mich unterhalten habe, haben diese Vögelnamen so benutzt, als ob jeder sie selbstverständlich kennt. Vielleicht kannst du mal erzählen, was ist denn dieses Faszinierende daran, Vögel zu beobachten, was vielleicht noch nicht alle für sich entdeckt haben?
Also erstmal ist es die Zeit, die man ja draußen verbringt. Man sitzt nicht vorm Bildschirm, man hat nicht das Handy in der Hand, sondern man ist einfach im Moment draußen. Man hat dann auch entweder die knallende Sonne, man hat den Wind, man muss dann halt mit der Umwelt einfach erstmal klarkommen und dann mit sich. Und wenn man dann so einen Vogel oder mehrere Vögel im Schwarm oder alleine beobachtet, dann gibt einem das ganz viel Ruhe. Und wenn man dann noch die Muße hat, dann auch irgendwann so die Arten und die Namen zu kennen, dann werden die dann irgendwann sogar persönlich, dass man dann weiß, ah, das ist der Austernfischer, den habe ich gestern da auch schon gesehen. Oder das ist der Sandregenpfeifer, der versucht jetzt vielleicht da jetzt gerade sein Gelege oder seinen Partner zu finden und ist da am Balzen und ah, da ist er ja. Und dann ist es auf einmal, ist man sogar, also wenn man das Glück hat, dann ist man in so einer Daily Soap drin. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber wo dann halt mehrere Geschichten auf einmal so ineinander fließen. Und dann hat man halt sozusagen sein Fernsehprogramm in der Natur, aber das bringt einen total runter, weil die Geschichten, die sind nicht abgeschlossen, weil irgendwann ist es meistens auch kalt und man geht auch wieder oder die Sonne geht unter. Aber dann kann man am nächsten Tag wieder hin und mit Glück sieht man dann die gleichen Charaktere wieder oder es entstehen neue Geschichten.
Also du kannst wirklich die unterschiedlichen Individuen unterscheiden und am nächsten Tag wiedererkennen.
Manche, nicht immer natürlich, ne? Aber manchmal weiß man vor allem so in der Brutzeit, dann sind die ja sehr standorttreu und dann weiß man schon, ah ja, wir Kollege, wir kennen uns schon. Ja. Wenn das jetzt im Frühjahr oder im Herbst ist, wenn wir hier einfach Zehntausende von Vögeln auf einem kleinen Fleck haben, die kenne ich alle nicht mit Vornamen.
Hattest du schon mal, das ist jetzt so eine sehr romantisierte Vorstellung, aber vielleicht ist es ja trotzdem möglich, hattest du mal irgendeine ganz besondere Beziehung zu einem Vogel?
Nee, das, also wenn ich tatsächlich wird bei mir klingelt das Ranger-Telefon häufig, wenn es darum geht, wir haben eine verletzte Möwe oder wir haben verletzten Austernfischer oder hier ist irgendein Vogel, auch manchmal auch Singvögel aus dem Nest gefallen, aber ich baue da keine persönlichen Beziehungen zu verletzten Tieren auf. Also das mache ich nicht. Ich hatte mal eine schöne, das ist aber auch keine persönliche Beziehung, sondern es ist eher so eine nette Geschichte. Wir waren bei uns im Garten und auf einmal stand die Feuerwehr in voller Besatzung bei uns im Garten und die Kinder waren total aufgeregt. Mama, die Feuerwehr ist da und waren ganz so, was passiert? Und die haben einen Basstölpel, also einen riesigen Vogel, ein riesiger tauchender Vogel, der ist am Weststrand irgendwie gemeldet worden und der wurde eingesackt von privaten Personen und die haben den zur Feuerwehr gebracht und die Feuerwehr, die stand dann bei mir im Garten, weil es ist ja Dorf, man kennt sich und der Feuerwehrhauptmann wusste, wo ich wohne und ist dann einfach bei uns in den Garten gekommen und hat gesagt, oh, wir haben hier diesen Basstölpel, was machen wir damit? Und das war dann natürlich mit, also Mannschaftswagen und dann auch noch diese großen, heißen die Löschzüge, ich war, also ein großes Auto hatten die auf jeden Fall mit. Die Kinder waren begeistert, ich war begeistert. Den Vogel haben sie dann an einen Ellenbogen gebracht, weil es da ein ruhiger Strandabschnitt ist und der brauchte einfach nur ein bisschen Ruhepause, konnte wieder mit Auslauf starten und ist dann wieder ins, also Richtung Meer geflogen. Was mit dem ist, weiß ich nicht. Und ich habe keine persönliche Beziehung zu diesem Vogel aufgebaut, aber das ist so.
Würde das gegen einen Berufsethos gehen?
Ich glaube ja, irgendwie schon. Das passt nicht. Nationalpark Ranger, also ich möchte ja was für die Natur im Großen und nicht das Kleine schützen. Und also dann, da sind dann eher die Tierschützer und Tierschützerinnen, die sind da an der, die können gut Beziehungen aufbauen. Aber soweit, also ich bin für das Große und nicht für das Kleinteilige dann zuständig.
Ich würde gern so ein paar Arten mit dir besprechen. Und dazu gehört auch der deutsche Wal, der Schweinswal. Wird häufig in der Ostsee drüber berichtet, weil sie dort sehr bedroht sind. Ich glaube, hier in der Nordsee steht es eigentlich ein bisschen besser um die, oder?
Ein bisschen ja, aber der Bestand hat auch in den letzten 20 Jahren, ist da auch um einige Prozent abgesenkt. Also wer hier die Sylter, die hier sind, die wissen es vielleicht noch, dass man vor 20, 25, 30 Jahren, wenn man irgendwie bei ruhigem Wetter an die Westküste gegangen ist, am besten noch bei Sonnenuntergang mit oder ohne Weißwein in der Hand aufs Meer geguckt hat, hat man eigentlich immer eine Schweinswalflosse aus dem Rücken, den Rücken des Schweinswals aus dem Meer rollen sehen.
Die Sylter und Sylterinnen nicken zustimmen.
Und wenn man das jetzt macht, dann braucht man entweder sehr viel Weißweinschorle in der Hand oder sehr viel Geduld, um das zu sehen. Also das ist tatsächlich seltener geworden. Die Schweinswale sind vor der Küste seltener geworden und haben aber auch ihr Revier so ein bisschen nach Südwesten in die Nordsee verlagert. Also die sind gar nicht mehr nur vor Sylt und Amrum. Vielleicht wissen das einige. Wir haben den Nationalpark, der hat eine Ausdehnung nach Westen, westlich vor Sylt und Amrum, weil das mal ein richtiges Kalbungsgebiet gewesen ist für die Schweinswale. Die kalben hier bestimmt immer noch, aber nicht mehr in so einer großen Anzahl. Und dieses große Gebiet, das wurde 1999, wurde der Nationalpark erweitert, nur für den Schweinswal, Richtung Westen, vor Sylt und Amrum, für den Schweinswal.
Aber jetzt pfeift er auf den Nationalpark und geht dann doch ein bisschen in andere Gebiete. Weiß man, woran das liegt?
Ja, zum einen hat so ein Tier ja Hunger und guckt dann vor allem, wo ist seine Nahrung, und die Nahrungsverfügbarkeit scheint hier vor Sylt gerade vielleicht ein bisschen geringer zu sein. Und genaue Gründe weiß ich gerade gar nicht oder weiß man auch noch nicht. Also man forscht immer noch dran. Es gibt in der kompletten Nordsee, also die Nordsee, da ist man nicht ungestört, sondern es gibt sehr viele Schweinswaldetektoren. Das sind so Mikrofone, die stecken in der kompletten Nordsee einfach unter Wasser, sind an kleinen Bojen befestigt und die nehmen jedes Geräusch auf. Also auch wenn wir da mal irgendwie lang schwimmen und vielleicht einen Pups rauslassen, dann wird das auch aufgenommen. Und der Schweinswal, der macht so Klickgeräusche, um seine Nahrung zu orten. Und man versucht halt anhand dieser Ortungsklicks zu hören, wo sind überhaupt die Schweinswale und wo nicht. Also,
genau. Stimmt es, dass pro Jahr etwa 100 tote Schweinswale an der Sylter Küste angespült werden?
Die ganz genaue Zahl habe ich nicht, aber es sind schon einige. Also in dem Jahr, als relativ küstennah ein Offshore-Windpark gebaut worden ist, da waren es deutlich mehr. Ich weiß gerade nicht, wie es jetzt ist, aber wir haben jedes Jahr immer noch tot angespülte Schweinswale auf der Insel.
Was aber zum Teil auch einfach quasi der normale Lauf der Dinge ist, oder sind das eigentlich immer nur tragische Schicksale?
Ja, das sind häufig, ein normaler Lauf der Dinge wäre ja, das ist ein altes Tier, das stirbt einfach, weil es alt ist. Aber es sind häufig jüngere Tiere, die eigentlich noch nicht ihr natürliches Lebensende erwartet haben. Und diese Schweinswale, weil es halt eine geschützte Art ist, wird jeder Wal im ITAF in Büsum wird es untersucht. Das ist ein Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung, und die gucken, woran ist das Tier gestorben? Also die können dann vielleicht auch sehen, okay, es hatte eine Krankheit, es hatte einen Parasiten, es war abgemagert, hat zu wenig gefressen oder hat einen Gehörfehler, weil die haben ja ihre Echoortungsklick, hören ihre Nahrung also und konnte einfach nicht mehr richtig hören. Und das können die also erforschen, das sind dann die Wissenschaftler, die sitzen aber nicht auf Sylt, sondern in Büsum.
Erfährst du dann am Ende auch, was der Grund war, oder geht das dann zu weit?
Nee, leider nicht, aber da gibt es ganz tolle Paper, die man dann im Internet sich angucken kann. Aber von jedem Tier, was ich vielleicht sehe oder melde, ich sack es auch nicht ein. Also übersteigt dann meine Kapazität dann auch. Dafür haben wir hier auf der Insel unsere Seehundsjäger. Das sind 4 Stück. Und wenn wir einen toten, also ich oder Kollegen, einen toten Schweinswal finden oder sehen, dann kriegen unsere 4 Seehundsjäger Bescheid, und einer von denen friert den dann ein in der Truhe, und dann werden die abgeholt und dann untersucht.
Die Seehundsjäger kommen dann. Ich weiß, dass der Name wahrscheinlich nicht mehr Programm ist, und gleichzeitig frage ich mich, wie ist da so die Zusammenarbeit? Also könnte ja ein Konfliktfeld sein, ey, wer ist jetzt hier für was zuständig, und jetzt du als Nationalpark-Rangerin und auf einmal gibt es da Seehundsjäger.
Ja, glücklicherweise nicht. Genau, wie du sagst, also die jagen nicht mehr aktiv. Das sind alles Jäger, die aber eine besondere Schulung haben, dass die auch wissen, wie sie mit den Wildtieren umgehen, also mit Seehund, Kegelrobbe und Schweinswal. Und die können nämlich auch einschätzen, wenn jetzt mal nichts tot ist, sondern es liegen ja auch ab und zu mal lebende Tiere am Sylterstrand.
Schweinswale?
Nee, Schweinswale dann eher nicht, aber okay. Seehund, Kegelrobbe, also das heißt ja auch Seehundsjäger.
Ja. Ja.
Aber die können dann gut einschätzen, okay, dass dieses Tier braucht einfach nur kurz eine Pause und dann können die da so einen mobilen Schutzzaun rumstellen, der dann am Ende des Tages wieder abgeräumt wird. Oder die sehen, ah, dieses Tier, das ist dann doch sehr krank, das muss dann erlöst werden. Oder das ist ein Jungtier, was auf die Mutter wartet und dann wird auch eine mobile Schutzzone raufgestellt. Aber die Zusammenarbeit ist tatsächlich ziemlich gut. Also die Seehundsjäger, wir haben hier auf Sylt 4, in Schleswig-Holstein sind es circa 40 Stück, also auch auf den anderen Inseln, auf dem Festland und auch an der Ostseeküste. Und die arbeiten eigentlich, soweit ich weiß, immer ziemlich gut mit ihren lokalen Naturschützern zusammen oder auch mit den Gemeinden. Also oft sind es ja auch die Gemeindearbeiter, die ja viel auch am Strand entlang fahren und die wissen dann auch, wem sollen sie Bescheid sagen.
Aber wenn Sie diesen Namen noch haben, waren das früher mal vor einigen Jahrzehnten die Gruppe, die die Seehunde gejagt haben und jetzt sagen, wir sind zwar die Nachfolger und Nachfolgerinnen der Seehund, die Jäger, aber jetzt schützen wir diese Tiere und jagen sie nicht mehr. Das wäre ja mal eine schöne Erfolgsgeschichte von so einem Wandel.
Genau, also die Seehundsjäger, die jetzt aktuell Seehundsjäger sind, konnten nicht in den 60er Jahren noch Seehunde schießen, weil dafür sind die alle zu jung. Und man darf den Seehund halt nicht mehr schießen, weil der jetzt einfach unter bestimmten Schutzkategorien ist. Also die Seehundsjagd, die gibt es bei uns nicht mehr. Und der Jäger ist ja auch immer ein Heger, also irgendjemand oder einer, der auch der Wildtierpopulation helfen möchte. Und eigentlich könnten wir sie auch Seehundsheger nennen, aber das ist halt immer noch so, der Begriff ist der Jagd.
Na gut, okay. Während man sich ja sonst nicht allzu große Sorgen darum machen muss, ob denn die Leute ihren Weg nach Sylt finden, ist es bei manchen Wesen so, dass man da richtige Ansiedlungsprogramme machen muss. Und ich denke dabei an die Kreuzkröte.
Ja, genau. Also wir haben einen guten Bestand von der Kreuzkröte. Kreuzkröte, das ist eine krabbelnde Kröte. Wir kennen ja die Erdkröte, kennen ja wahrscheinlich die meisten.
Natürlich, wir kennen alle die Erdkröte, oder?
Genau.
Also ich kenne sie nicht.
Die Erdkröte ist ungefähr so lang wie ein Zeigefinger und hoppelt so ein bisschen und hat so knubbelige Warzen am Rücken. Und unsere Kreuzkröte ist etwas kleiner und hoppelt nicht, sondern die kriecht, kann auch, wenn es warm ist, ziemlich schnell sein. Dann sieht es aus, als würde so eine kleine Maus wo lang flitzen. Lebt bei uns in den Dünen. Legt ihre Eier in feuchte Dünentäler ab und hat einen goldenen Strich auf dem Kreuz, daher auch der Name. Und wir haben, oder der Kreuzkrötenbestand, der ist in den letzten 10, 20 Jahren immer weiter runtergegangen und da gab es dann ein Projekt zum Kreuzkrötenschutz. Es wurden Dünentäler wieder freigeräumt, weil die Dünentäler, die sind einfach im Laufe der Zeit ganz natürlich zugewachsen, mit Glockenheide zum Beispiel. Wunderschöne Heide, ist aber leider für die Kreuzkröten-Jungtiere total doof, weil die dann nicht mehr an ihre Nahrung kommen, kleine Mückenlarven oder kleine Insekten, weil einfach diese Vegetation viel zu hoch ist. Mhm. Und dann hat man jetzt einfach mal, ist man mit dem Bagger und Radlader ganz hässlich in bestimmte Dünengebiete gefahren und hat die ausgeräumt, hat die Vegetation vom Rand weggeschoben, hat diese Kreuzkrötentümpel so ein bisschen vertieft, sodass dann auch wieder, ja, sagt man, der Bruterfolg, Schlupferfolg ist von den Kreuzkröten. Und man hört das wunderschön, wenn es im Frühjahr ist und man dann das Glück hat, nach Sylt zu kommen und einfach mal in die Dünentäler zu fährt. Es hört sich an, als würde so ein Zweitakter-Motor in den Dünen sein. Aber der gehört dahin. Also so ein richtig schönes Schnarren ist das dann. Und auch stundenlang, also ein richtig schönes Konzert, was dann gar nicht unbedingt Melodien hat, aber es trotzdem wunderschön ist.
Sehr schön. Und du machst ja auch, hast mir gesagt, etwa 50 Wattführungen pro Jahr. Im Watt gibt es ja auch so ganz unterschiedliche Lebewesen, die man dort treffen kann. Gibt es da irgendwie jetzt so eins, was wir mal rauspicken können, wo du sagst, also das begeistert dich ganz besonders?
Ja, und zwar Jetzt könnte man ja denken, ah ja, das ist der Wattwurm, klassisches Tier, das muss man mal gesehen haben. Ist auch ein cooles Tier, weil es halt einfach unser Watt einmal komplett im Jahr umgräbt und einfach Sauerstoff in den Boden bringt. Aber das ist ja langweilig, das kann jeder. Was wir hier vor Sylt haben, ist auch ein Wurm, der nennt sich Bäumchenröhrenwurm. Haben die Sylter bestimmt alle schon mal gesehen und davon gehört. Dieser Bäumchenröhrenwurm, der sitzt im Watt und man sieht nur aus dem Watt rausgucken, so einen kleinen Knubbel. Sieht aus wie so ein kleiner, ja, wenn man nicht richtig hinguckt, wirklich wie ein kleines Steinchen. Wenn man dann aber genau hinguckt, dann wird dieser Stein irgendwie plastisch und sieht aus wie so eine kleine Baumkrone. Und diese Baumkrone, das ist ein aus Spucke und Sand hergestelltes Ast oder verästeltes Astzweig. Und bei jedem Hochwasser geht das Wasser drüber und da bleiben dann Algen hängen und Bakterien. Und dann kommt der Bäumchenröhrenwurm in seiner Röhre, die er auch selber aus Steinchen und Spucke gebaut hat, die aber unterirdisch ist, kommt er hoch und lutscht dann schön Algen und kleine Tiere und alles Mögliche ab. Und bei Niedrigwasser zieht er sich dann wieder zurück. Und der ist halt immer da. Und den hat man nämlich Sommer, Herbst, Frühjahr, Winter. Und deswegen finde ich den immer ganz gut, den Kollegen. Also das macht auch Spaß, den dann auszubuddeln. Da muss er sich halt leider ein neues Häuschen bauen. Das macht aber ziemlich schnell. Vor allem, wenn es Sommer ist, dann können die ziemlich flott sich wieder ein neues Haus bauen.
Ach, cool. Also das heißt, da braucht man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man die sieht und da mal reinschaut, oder?
Nee, also wir machen ja Umweltbildung, wir wollen ja begeistern. Also ich mache das jetzt nicht, wenn ich jetzt privat bin und weiß, ah, da sind jetzt 300 Bäumchenröhrenwürmer, ach, ich buddel die jetzt mal alle aus, das mache ich nicht. Das mache ich halt wirklich nur, wenn ich auch jemand anderen zeigen möchte, wie toll dieses Watt ist und wie toll ist dieses Tier. Und wenn ich auch weiß, dem Tier geht es hinterher immer noch gut, auch wenn es dann ein bisschen mobil sein muss und sich anstrengen muss, um dann halt wieder eine neue Röhre zu bauen, dann macht man das dann halt auch.
Mhm. Jetzt habe ich gerade schon so ein paar Themen so in den Raum gestellt. Du verbringst ja sehr, sehr viel Zeit an den Stränden und bist da unterwegs und das Meer ist ja immer für Überraschungen gut. Was sind so die Dinge, die man nicht alltäglich sieht, wo du auf einmal so dachtest, so wow, wie cool ist das denn, was ich jetzt hier gerade am Strand entdeckt habe?
Vor ein paar Wochen, also ich muss alle zwei Wochen oder ich darf alle zwei Wochen eine gewisse Strandstrecke ablaufen und da suche ich Öl und verölte Vögel. Das ist noch aus so einem Relikt aus der Pallaszeit, Ende der 90er, als hier so ein Holzfrachter vor Amrum gestrandet ist und wir dann wirklich an den Sylter und auch an allen anderen Küstenabschnitten von Schleswig-Holstein einfach viel Öl gefunden worden ist. Und das gibt's immer noch ein Monitoring, das bedeutet, man guckt einfach, ist immer noch Öl in der Nordsee da? Und wenn ja, wie viel? Dafür gibt es mich. Und dann laufe ich immer ein. Es ist glücklicherweise weniger geworden.
Also, eine Katastrophe aus den 90er Jahren und es ist immer noch Öl da?
Das war nur der Anlass, dass es dieses Monitoring gibt.
Ah.
Genau, das Öl aus den 90ern ist nicht mehr da, aber die Schiffe, die fahren ja immer noch auf Schweröl. Das heißt, da verliert auch aus Versehen mal das ein oder andere Schiff etwas, aber man hat nicht mehr so viel Öl. Also ich kann das auch noch, als ich Kind war, da durften wir während der Pallaszeit, wir durften nicht an den Deich oder, also ich bin auf nordfriesischem Festland groß geworden und da war für uns einfach die Deichzeit gesperrt, weil da einfach wirklich auch an den Deichen immer dieser Schmierschäls dann rumschwamm oder lag und man dann einfach verschmierte Füße hat und das war hier auf der Insel auch so.
Mhm.
So, aber ich zurück zu diesem Funden.
Ja.
Genau. Und zwar habe ich dann diese Strecke, bin ich abgelaufen. Man guckt dann ja doch immer, also nach Öl, hat den Blickrichtung also Richtung Sand. Und dann habe ich im Sand eine blutige Spur gesehen, Möwenspuren. Und dann dachte ich, okay, da ist jetzt irgendwo, also es sah eher aus wie so eine Schleifspur von einem Seehund. Das kann nämlich auch sein, wenn es ein junger Seehund ist und da sind Möwen, dass die auch so ein bisschen über den Strand links und rechts zerren. Und dann dachte ich, okay, dann liegt hier jetzt irgendwo ein toter Seehund. Und dann gucke ich und dann lag aber ein toter Katzenhai direkt an der Wasserkante. Der hatte aber nichts damit zu tun. Das war ein völlig unabhängiges Ereignis. Also war diese Blutspur, die am Strand lag, da muss dann nämlich wirklich dann wahrscheinlich was, eher was Kleineres und das wurde dann wirklich von einem Fuchs vielleicht auch weggenommen worden sein, aber hat mich dann zu diesem Katzenhai geführt. Und das ist ja schon etwas, hat man selten auf der Insel, dass hier mal ein Katzenhai anschwimmt. Also das war so ein etwa 60 Zentimeter langes Tier. Den habe ich dann auch mitgenommen. Das ist dann, also einen Seehund nehme ich nicht mit, aber einen 60 Zentimeter langen Katzenhai, der passte dann auch in den Rucksack.
Okay, also du hast diesen Katzenhai gefunden, dann packst du ihn in deinen Rucksack und dann?
Und dann kommt dieses, oder das Tier, das ist jetzt in Tönning, immer noch in der Truhe, das soll nämlich auch zum ITAF, das habe ich schon mal erwähnt heute, das ist dieses Institut, was halt Wildtiere untersucht und die werden da eine Isotopenanalyse durchführen. Fragt mich nicht genau, wie das funktioniert, das ist, um dann Herkunft und Alter zu bestimmen. Dass man dann daran sehen kann, okay, wo kommt dieses Tier her? Spannend war, das war ein Weibchen, das hat man gesehen, das hatte nämlich im Bauchraum, da guckte noch ein Hai-Ei raus. Also das konnte man sehen, das war ein trächtiges Weibchen.
Ah, okay, spannend. Ja, du hast jetzt schon diese Ölpestkatastrophe und überhaupt dieses Monitoring erwähnt. Und das führt uns in die nächste Kategorie, nämlich den Abgrund der Meere. Als Nationalpark-Rangerin hast du hier einige Aufgaben, also ich verstehe das so, dass du dafür da bist, diesen Nationalpark zu pflegen, zu schützen, zu betreiben. Und da geht es natürlich darum, das Gute zu erhalten, aber eben auch auf Katastrophen zu reagieren und diesen Nationalpark zu schützen. Also du hast gesagt, du musst rumgehen und nach Öl gucken und verölte Vögel einsammeln. Ist es dann tatsächlich so, dass du da immer wieder verölte Vögel findest?
Glücklicherweise habe ich in den letzten 11 Jahren 2-mal einen verölten Vogel gehabt oder 3-mal, aber halt ziemlich selten. Und da bin ich ganz froh drum. Das heißt aber nicht, dass wir keine verölten Vögel in der Nordsee haben. Das ist ja nur das, was ankommt. Und wenn so ein Vogel, wir haben, also die Nordsee ist voll von Vögeln und nicht nur in der Luft, sondern es gibt ganz viele Arten, die sich halt das ganze, ihr ganzes Leben lang nur im Meer befinden und nur ganz kurz Moment zur Brutzeit wieder an Land kommen. Trauerenten zum Beispiel.
Warte mal, oder du hast gesagt, im Meer?
Im Meer oder Trottellummen. Das kennen wir vielleicht auch, also wenn man mal global denkt, Pinguine zum Beispiel, die sind ja eigentlich auch teilweise nur im Wasser und kommen ja dann auch irgendwie nur zum Eierlegen mal an Land. Da gibt es ja auch einige
Arten. Also das heißt, die schwimmen die meiste Zeit?
Die schwimmen, genau, und die tauchen, die fressen nach Fisch und die können gar nicht gut fliegen. Also vielleicht kennt der ein oder andere so unseren norddeutschen Pinguin, die Trottellumme, die nicht mit den Pinguinen verwandt ist, die brüten auf Helgoland. Und die kommen wirklich nur zur Brutzeit auf diesen großen Felsen, der da aus dem Meer ragt. Und sonst sind die immer im Wasser. Und das ist auch die, also zur Brutzeit sehen wir hier vor Sylt selten Trottellumme. Das ist dann eher so zur Winter- oder in der Sturmzeit, wenn die dann mal irgendwie aus der Nordsee so hergeweht werden, hergeschwimmt werden und dann sieht man die da vor der Sylter Küste.
Ach, und die können umtauchen. Wirklich gar nicht gut fliegen, sondern die sind im Wasser?
Nee, die sind total auf den Lebensraum Meer angepasst.
Es ist unglaublich. Also jetzt muss ich sagen, so langsam entdecke ich doch meine große Begeisterung für Vögel, weil ich weiß, es gibt auch Fregattvögel, die verbringen die meiste Zeit über dem Meer. Ich glaube, die 95% ihrer Lebenszeit fliegen die und landen teilweise über Jahre nicht, sondern versuchen, sich ihr Fressen zu besorgen, indem sie entweder irgendwas von der Wasseroberfläche picken, aber viel eher anderen Vögeln, die ins Wasser eintauchen, um da was zu fangen, denen, sobald die damit Beute wieder in die Luft kommen, das in der Luft denen abzujagen und klauen sich dann da ihr Fressen weg. Und also die schlafen auch im Fliegen und so. Das finde ich ja schon faszinierend. Aber ich wusste gar nicht, dass es noch so viel mehr Vögel gibt, außer Pinguinen, die das Leben im Meer verbringen.
Genau, die sind halt nicht küstennah. Wir sind ja landgebundene Wesen. Ne? Das heißt, wir können ja gar nicht immer ins Meer reinschauen oder von Küste irgendwie weit gucken. Es sei denn, wir haben irgendwie ein schönes Teleobjektiv oder ein Spektiv vor der Nase und können dann mal ein bisschen weiter gucken. Aber doch, das Meer ist voll von Vögeln und deswegen gibt es dann auch dieses Monitoring, was ich dann machen darf, um zu gucken, ob auch mal verölte Vögel als Indikator für einen größeren Ölteppich hier an den Sylter Strand kommen.
Wahnsinn. Okay. Und also du sagst, das ist aber super selten, dass du dann Vögel mitnimmst, weil du sie eigentlich nicht findest. 3 Stück in 11 Jahren. Bist du eigentlich schon seit 11 Jahren Nationalpark-Rangerin?
Ja, genau.
Okay. Sprechen wir mal über eine andere Katastrophe für die Vögel und das hört man ja nun häufiger, und zwar die Vogelgrippe. Du hast mir da mal erzählt in unserem Vorbereitungsgespräch, dass du mit deinem Werkzeug, dem Rachen-Kloakentupfer, dann den Strand entlang gehst und die Vögel, wie da sagt man, untersuchst. oder Proben nimmst.
Ich nehme Proben, genau. Ja, der kombinierte Rachen-Kloakentupfer ist seit 4 Jahren ein ständiger Bestandteil von meinem Rucksack, den ich immer mithabe. Also nicht nur Fernglas, eine Trinkflasche, Taschentücher, sondern auch dieser Rachen-Kloakentupfer. Wir hatten vor 4 Jahren einen Vogelgrippeausbruch, der sich vor allem auf den Weißwangen und Pfeifenten und ein paar Wartvogelarten waren dabei, niedergeschlagen hat. Und das hat dazu geführt, dass wir sehr viele tote Vögel hier an der Sylter Küste und vor allem auf Sylt war es eher der Deich zwischen, oder der Nössedeich zwischen Achsum bis Keitum hoch. Also da lagen wirklich viele. Und da war es dann meine Aufgabe, zum einen Proben zu nehmen mit diesem, der sagt es ja schon, ne, geht mit so einem langen Wattestäbchen.
So wie die Corona-Test-Dinger.
Wie ein Corona-Test, nur ein bisschen länger, weil teilweise haben diese Vögel ja auch einen längeren Schnabel als unsere Nase. Mhm. Und dann geht man halt einmal in den Rachen und in die Kloake, macht dann eine Probe, beschreibt die schön und das geht dann ans Landeslabor. Also ich werte da keine Tests aus. Ich gebe das auch alles immer nur schön weiter. Ich bin diejenige, die draußen sein darf. Und die Fleißarbeit, die machen dann die anderen. Und ja, seit 4 Jahren testen wir immer noch auf Vogelgrippe. Zurzeit sieht es gut aus. Auch ich wüsste jetzt von keiner, wir sind jetzt gerade im Brutgeschehen. Das heißt, es gibt Vögel, die sitzen ganz dicht beieinander und haben ihre Nester als Koloniebrüter ziemlich dicht beisammen. Und das war dann im Sommer vor 3,5 Jahren, dass dann die Brandseeschwalben und die Basstölpel von Helgoland ganz stark betroffen waren.
Und sich dann gegenseitig anstecken.
Und sich gegenseitig anstecken, weil die halt ganz dicht beieinander sitzen. Also ähnlich, genau. Und das war auch ungefähr zur selben Zeit wie Corona. Aber wir testen halt immer noch, aber mittlerweile sieht es gut aus. Mhm.
Und wenn ich mir jetzt so, also ich will jetzt ja keine Klischees aufmachen, aber so typische Sylter Touristen und Touristinnen vorstellen, die den Strand entlang laufen, und auf einmal sehen sie dich da sitzen mit einem Rachen-Kloakentupfer. Das ist ja schon eine spannende Begegnung, die da stattfindet.
Genau, und da wird man dann als allererstes gefragt, wo kann man denn hier auf Sylt eigentlich heiraten? ist mir wirklich passiert. Also normalerweise werde ich viel gefragt, wenn ich irgendwie in Dienstkleidung irgendwas mache, ob ich gerade Vögel beobachte, ob ich einen Film drehe, ob ich denen sagen kann, wo man eine schöne Wattwanderung machen kann. Aber in dem Fall, wo ich ja wirklich ich hatte einen riesigen Vogel vor mir, einen Basstölpel, wer den nicht vor Augen hat, ein ganz großer weißer Vogel mit einem majestätisch blauen gelaufenen Schnabel. Also wunderschönes Tier. Nicht mehr ganz so schön, wenn es tot ist, aber trotzdem nicht weniger imposant. Und ich sitze da vor diesem Tier, gut geschützt mit Brille, Maske, also Mundschutzmaske, Handschuhen und dem kombinierten Rachen-Kloakentupfer und beprobe dieses majestätische Tier und werde dann nach Hochzeitsmöglichkeiten hier auf der Insel gefragt, weil ich ja so aussehe, als würde ich bei einem Standesamt arbeiten und da gut Auskunft gerade drüber geben kann.
Ja, wir haben gerade über die Vogelbrut gesprochen und wenn ich mir so durchgelesen habe, was du so machst, dann besteht ganz viel Arbeit darin, die Vögel oder diese Brutgelegenheiten zu schützen, dass die Vögel weiterhin hier brüten können. Und da ist ja scheinbar eine große Herausforderung, die Prädatoren, die irgendwie auf diese Insel gelangt sind, wahrscheinlich über die Brücke, wo jetzt, ist ja keine Brücke, wie sagt man, der
Damm.
Den Damm, über den der Zug jetzt herfährt, ja. Da können natürlich auch Tiere herkommen. Und ich habe gelesen oder gehört von Füchsen und Marderhunden.
Genau, das sind Tiere, die es vor ungefähr 100 Jahren noch nicht hier gegeben hat. Also vor 100 Jahren haben wir alle noch nicht gelebt. Aber Sylt wurde damals beschrieben vor 100 Jahren als absolutes Vogelparadies. In den Dünen haben Brandgänse, Möwen, Seeschwalben gebrütet, an den Stränden Sand- und Seeregenpfeifer en masse, unzählbar. Und dann hat man vor 100 Jahren pummelig die Festlandsverbindung geschaffen und etwa ein Jahr später hatte man den ersten Fuchs hier auf der Insel und der war im Schlaraffenland. Und das hat sich dann rumgesprochen, beziehungsweise es sind einfach immer viel mehr Füchse, Marderhunde, Steinmarder. Marderhunde ist auch eine eingeschleppte Art, die gehört eigentlich gar nicht nach Norddeutschland, ich weiß gerade gar nicht, wo sie genau herkommt. Und die sind auch Bodenraubsäuger, das heißt, die fressen auch gerne mal Eier. Die ernähren sich halt nicht vegetarisch, sondern snacken gerne mal so ein Ei weg. Und die leben vor allem gerne in feuchten Gebieten. Also da ist dann auch der Damm, der ist ja umsäumt von so einer schönen Salzwiese mit Schilf. Und da können die auch wunderbar leben und haben sich aber auch bis nach Norden, hier nach List und auch nach Süden, nach Hörnum ausgebreitet.
Also und wie sieht so ein Marderhund aus? Also die Fantasie geht da ja irgendwie los.
Genau, also der ist ungefähr kniehoch und so ein ganz buscheliges Tier. So eine Mischung aus braun, grauen, schwarzen, langhaarigen, zotteligen Fuchsbär. Wenn man das jetzt mal so würde ich es einem Kind, glaube ich, beschreiben.
Also, wenn ihr nicht wisst, was ein Marderhund ist, er sieht aus wie ein Fuchsbär.
Und jetzt hauen mir alle Taxonomen mit der Zeitung auf den Hinterkopf. Macht nichts.
Und was macht ihr dagegen?
Also das sind ganz viele Institutionen, die was dagegen machen. Also wir haben die Jägerschaft, die dürfen den Marderhund und auch den Fuchs in einer gewissen Zeit bejagen. Das reicht allerdings nicht. Also dem Fuchs, den geht's hier so gut und die sind so unfassbar schlau. Ne? Also die bauen sich ihre Bauten in den Dünen und die sieht man dann auch nicht. Und die haben am Strand laufen die morgens entlang. Also wer mal ganz früh morgens an den Sylter Stränden ist, hat immer Fuchsspuren, egal von Hörnum bis nach List. Die sind da einfach, die gucken dann, ob da irgendwie mal was Totes angespült ist, wovon die sich ernähren können. Und dann gehen sie wieder in die Dünen, wo sie dann ungestört sind. Und wir haben allerdings noch so ein paar bodenbrütende Vögel, die einfach mutig sind und das jedes Jahr wieder probieren. Und mittlerweile versuchen wir diese bodenbrütenden Vögel, das ist am Ellenbogen, der Sandregenpfeifer zum Beispiel oder die Küste- und Zwergseeschwalbe, die dort brüten, mit Zäunen zu umzäunen. Das haben wir auch, also seitdem ich hier angefangen habe, immer gemacht mit einem Zaun, mit einer ganz normalen Zaunleine und gelben Schildern, hier nicht langlaufen. Das können wir Menschen lesen, aber so ein Fuchs halt nicht. Der geht dann einfach unten durch und hat dann seine Gelege. Und seit etwa 3 Jahren haben wir hier Elektrozäune an den Orten stehen, wo wir wissen, da kommen auch die bodenbrütenden Vögel wieder hin. Also für den Bodenbrüterschutz werden dann richtig Elektrozäune aufgestellt, ähnlich wie in der Landwirtschaft, um dann halt noch den Bodenbrütern zu helfen. Und das kann man halt echt nicht alleine machen. Also das ist nicht mein Projekt, sondern da sind ganz viele Naturschutzvereine, die Hand in Hand gehen. Wir haben eine Koordinatorin davon, eine Naturschutzbotschafterin, die dann die Naturschutzvereine, den NABU, den Verein Jordsand, die Söhring-Verinnung, die Naturschutzgemeinschaft Braderup, die Schutzstation Wattenmeer und mich koordiniert. Und die sagt, hey, wir machen dann und dann, bauen wir den Zaun auf und dann brauche ich Hilfe und dann bauen wir den Zaun auch wieder ab, weil im Winter brütet ja nichts.
Und dieser Elektrozaun, der hilft dann auch gegen die ganz schlauen Füchse?
Ja, weil die mögen das überhaupt nicht, wenn die so einen Stromstoß an die Nase bekommen und dann ziehen sie im besten Falle wieder ab.
Okay.
Eine kurze Nachricht in eigener Sache. Zuerst ein riesiges Dankeschön an alle, die Helden der Meere mittlerweile unterstützen. Eure Beiträge sind ein toller Anfang, um dafür zu sorgen, dass ich weiterhin all die inspirierenden Gespräche rund um unsere Ozeane führen kann. Damit Helden der Meere auch langfristig stabil auf Kurs bleiben kann, braucht es allerdings noch mehr Rückenwind. Also weitere Unterstützung, um die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und für diese Unterstützung gibt es 2 Möglichkeiten. Erstens, werde Teil der Helden der Meere Crew bei Steady. Schon mit ein paar Euro pro Monat hilfst du enorm und bekommst als Steady-Mitglied sogar exklusive Vorteile, wie werbefreie Folgen oder einen früheren Zugang zu den Episoden. Oder du richtest zweitens eine Spende an den Blue Awareness e.V., für die du natürlich auch eine Spendenquittung bekommst. Alle Infos und Links findest du in den Shownotes. Danke für euren Support und jetzt geht's weiter mit den Helden und Heldinnen der Meere.
Von den etwas kleineren Vögeln zu den ganz, ganz großen Tieren, das kriegt dann meistens ganz Deutschland mit in den Nachrichten. Es kommt ja auch immer mal wieder vor, dass hier majestätische Pottwale oder ähnliches angespült werden. Das war ja, glaube ich, letztes Jahr.
Dieses Jahr
war das noch. Im Februar war das wieder soweit. Und was mich total überrascht hat, als wir darüber gesprochen haben, war das Erste, was du gesagt hast, man will ja auf gar keinen Fall, dass der im eigenen Gebiet strandet. Und irgendwie hätte ich gedacht, ist doch cool. Also ich meine, ist natürlich schade, dass der Wal tot ist, aber was für einen eindrucksvolles Erlebnis, wenn so ein riesiger Wal dann irgendwie so erlebbar wird. Irgendwie hat mich das überrascht, dass man sich wünscht, dass der Kadaver an einem vorüberzieht.
Ja, also, ist meine dritte Pottwalstrandung. So alt bin ich ja eigentlich noch nicht. Also die ersten, es gibt in meinem Fotoalbum, da bin ich 8 und da sind 3 Pottwale in der Nähe von Nordstrand gestrandet und da waren wir schon. Und damals, das fand ich auch so, da konnten wir die Wale anfassen. Da war keine Absperrung, kein nix. Und dann gibt es ein Foto von mir, wo ich mir die Nase zuhalte. Da hat dann die Mutter von der Freundin uns beiden fotografiert, wie wir vor diesem riesigen Pottwal so stehen, direkt an der Schnauze. Und ich habe da drunter geschrieben, puh, das stinkt. Also noch mit meiner schönen Schreibschrift, Handschrift und Füller. Und dann hatten wir 2016 so ein Massenstrandungsereignis in der Nordsee. Da sind insgesamt waren es bummelig 30 Tiere, die zwischen England, Niederlanden und Deutschland gestrandet sind. Also ein Pottwal, also alles junge Bullen, die eine Länge von etwa 10 bis 15 Meter hatten. Also es war Wahnsinn. Und 14 davon sind in Schleswig-Holstein gestrandet. Vor Meldorf, also Richtung Festland. Mhm. Und dann hatten wir dieses Jahr den Pottwal im Februar und der wurde schon 2 Tage bevor der überhaupt auf Sylt war, hat den ein Freiwilliger von der Schutzstation Wattenmeer beim Blick ins Fernglas auf dem Meer treiben sehen und hat gesagt, was ist das für ein großes Ding? Und hat dann ein Foto davon gemacht und das dann auch in, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe reingestellt und dann war so, das ist ein Wal. Und dann war noch so ein bisschen die Hoffnung, ah ja, wir haben Strömung von Nord, ah ja, der kommt bei den Ammrummern an, so ein bisschen auch, um sich so der Arbeit so aus dem Weg zu gehen, weil so ein Pottwal, der macht schon Arbeit, ist ja ein großes Tier, was dann ja irgendwo hin soll. Und da der dann aber, also Gefahr drohte, zwischen Sylt und Amrum-Föhr zu treiben, haben die Muschelfischer, die dort ihre großen Saatmuschelgewinnungsanlagen haben, haben gesagt, da wollen wir keinen Pottwal drin haben in unseren Leinen und haben den sicherheitshalber an Haken genommen und den dann in den Hörnumer Außenhafen gezogen. Und dann lag da dieser Pottwal. Und dann muss man erstmal gucken, so was macht man damit? Wie kriegt man den jetzt da weg? Wie kriegt man den von der Insel?
Mhm. Und?
Ja.
er liegt immer noch
da. Nein, er liegt nicht da. Man muss dann, wir haben ja dieses gezeitenbeeinflusste Meer. Der Pottwal, der lag da, das Niedrigwasser, der Wal lag mitten auf dem Meeresgrund und der musste aber irgendwie an den Strand gezogen werden, weil entschieden worden ist, der wird auf der Insel Sylt zerlegt, kommt in Container und wird dann zur Tierkadaverbeseitigungsanlage Richtung Schleswig gebracht.
Wer zerlegt das dann? Machen das die Seehundsjäger?
Nee, das machen Experten, das machen wirklich gelernte Schlachter. Zerteiler.
Walzerteiler, das ist ein
Job. Wal nicht, aber die haben tatsächlich in dieser Firma, die diese Tierkadaverbeseitigungsansage haben, die einfach Experten, die wissen, wie man große Tiere auch klein kriegt und auch Pottwale. Und der gleiche, der dann nachher nach Sylt gekommen ist, der hat auch schon davor bei dieser Massenstrandung auch schon mitgeholfen. Also dem war das nicht ganz unbekannt. Aber die größere Hürde, der Typ, der war total lässig. Also der wusste, was er macht und der wusste, was er will und er wusste, wo er ansetzen soll mit seinen Schnitten. Die größere Hürde, die man, also vom Festland wird sowas entschieden. Wie kriegt man dieses Tier an Land? Und wir hatten das Glück, das Tier lag bei Niedrigwasser mit seinen zig Tonnen einfach auf Meeresgrund, aber es musste halt irgendwie ein Tampen hinten um die Fluke gebunden werden. Aber wenn es liegt, dann kriegt man kann ja diese Fluke nicht hochkriegen, man muss da irgendwie diesen Tampen rumkriegen, dann ist das Wasser langsam aufgestiegen und dann hat man geguckt, okay, jetzt könnte man da hin, aber dann war das Watt so schlickig, dass man immer eingesackt ist und man hatte keine Warthose. Und dann hat vor Hörnum gibt es den Katamaran-Club und die haben gesagt, ja, wir haben doch ein kleines Boot. Und dann sind 2 Freiwillige, also die ein FÖJ hier gerade auf Sylt machen, also im Naturschutz arbeiten, sind zu dem Wal hingepaddelt, zu zweit, haben dann einen Tampen um diese Heckfluke gelegt und dann konnte dieser Tampen an einen großen Bagger getüdelt werden.
Und so dann, ist der norddeutsche Fachbegriff.
Ich glaube, so sagt man das. Und dann hat dieser Bagger diesen Pottwal an Land gezogen. Und auch der Bagger, der stand schräg. Also dieses Tier war so schwer, dass sogar beinahe der Bagger, also so sah es auf jeden Fall aus, so vorne überkippt, als er dann diesen Wal an Land gezogen hat. Und dann wurde der Wal innerhalb von, also am nächsten Tag haben die angefangen, und innerhalb von 16 Stunden reine Arbeitszeit zerteilt. Und
wirklich? Ist, mit wie vielen Leuten machen die das?
Ein Mann.
Ein Mann?
Mit einem 40 Zentimeter Kettenblatt, Kettensägenblatt. Also der hat...
Den müsste man auch mal interviewen, glaube ich. Also, wer weiß, was der schon alles zersägt hat. Das ist ja unglaublich. Ja. Und wie hast du diese Zeit dann erlebt?
Also meine Aufgabe dann als Nazar, komme ich dann ja als Rangerin dann wieder ins Spiel. Ich war dann da und habe dann einfach über Pottwale informiert. Also ich habe mitgeholfen abzusperren. Vor Ort ist der Naturschutzverein Schutzstation Wattenmeer. Die hatten auch immer 1, 2, 3 Freiwillige, die auch immer mitgeholfen haben abzusperren. Weil da wollten halt auch mal ziemlich viele Leute dicht dran, was ja auch total verständlich ist. Und das habe ich ja als Kind auch gemacht und auch angefasst. Würde ich jetzt aber nicht mehr machen, weil so ein Wal, der bläht, der hat viele Gase in sich.
Die können platzen, ne?
Die können platzen. Deswegen haben wir das immer großräumig abgesperrt. Und ob man nun, also wenn man ganz dicht dran steht, kann man ja sowieso keinen Wal ganz aufs Bild kriegen. Sondern man muss ja auch ein bisschen Distanz haben. Und dann kann man auch ein schönes Foto machen für das Fotoalbum und Puh, das stinkt drunter schreiben. Also das, da muss man gar nicht ganz dicht bei sein. Genau, und das war dann so eine Aufgabe. Und da waren auch relativ viele Zuschauer und auch ziemlich viele Wahlbegeisterte, die dann auch gekommen sind. Das war auch sehr medial in der Presse deutschlandweit, die dann auch einfach mal so einen großen Meeressäuger sehen möchte. So ein großes Tier, weil wann sieht man schon mal ein Tier, was 15 Meter lang ist? Also das ist schon wirklich beeindruckend.
Ja, muss ein sehr besonderes Erlebnis sein, auch wenn es natürlich dadurch getrübt ist, dass man eigentlich sich wünscht, dass dieses Tier noch lebendig im Meer rumschwimmt.
Auf jeden Fall.
Hat man da herausgefunden, was in dem Fall das Problem war?
Nee, noch nicht. Also da wurde auch, da waren dann auch wieder die schon vorgenannten Wissenschaftler da und haben Proben genommen, Gewebeproben, haben das Innenohr rausgenommen, holen sich dann noch das Auge und allem anderen Organe, die noch relativ klein sind, und untersuchen die dann und der Rest, der wird dann einfach verbrannt.
Okay, ja. Ein Problem der Meere, was global zu beobachten ist, sind natürlich die Auswirkungen der Klimakatastrophe. Du bist jetzt dein Leben lang schon hier an der Küste unterwegs, seit 11 Jahren auch in dem Beruf als Nationalpark-Rangerin. Bekommst du auch hier auf Sylt mit, wie sich die Klimakatastrophe auf diese Insel und auf das Meer drumherum auswirkt?
Ja, also da gibt es ja also mehrere Faktoren, aber was wirklich sehbar und spürbar ist, ist dieser Meeresspiegelanstieg. Und auch damit einhergehen, wir haben viel größere, unsere ganzen Küstenschutzanlagen, die werden modernisiert und erhöht. Und man sieht aber auch immer, dass die Spülsäume immer höher liegen und an der Westseite am Strand, dass die Dünen auch immer weiter abgefressen werden. Und dass da einfach jedes Jahr wieder an der Westseite in Sandvorspülung investiert wird, um einfach das Dünenvolumen weiter zu halten. Und an der Ostseite, da haben wir dann teilweise Deiche oder Deckwerke und die werden alle erneuert, erhöht und das ist, liegt auch alles in Kiel auf dem Schreibtisch und wird gemacht. Also nach und nach werden hier alle Küstenschutzwerke irgendwie erhöht. Und was man auch feststellt, ist dadurch, dass der Meeresspiegel ansteigt, wir haben ja hier unsere Wattflächen, die werden kleiner. Also ich habe, und das ist ja nur meine rein subjektive Wahrnehmung, aber es gibt Wattstrecken, jetzt nicht vor Sylt, aber es gibt eine Wattstrecke, so meine Kindheitswattstrecke, der Lüttmoor-Siel ist, das ist so ein Ort bei Bredstedt. Und da habe ich das Gefühl, dass die Wattfläche bei Niedrigwasser kleiner geworden ist. Und das ist ja nicht, das habe ich nicht bemessen, sondern das nehme ich wahr. Aber es ist auch so, weil einfach dadurch, dass der Meeresspiegel steigt, die Zeit viel kürzer geworden ist, wie sich die Wattflächen ausdehnen können.
Ja, und es kann sich ja gar nicht mehr so weit zurückziehen, weil ja einfach ein bisschen mehr Wasser
im Getriebe ist.
Im Getriebe ist, ja. Okay. Wenn man einerseits so mitbekommt, was der Klimawandel auslöst, dann versucht man natürlich auf der anderen Seite so gut wie möglich Klimaschutz zu betreiben. Und zu Klimaschutz gehört ja auch die Erzeugung von erneuerbaren Energien. Ich habe auch mal eine Zeit lang in Kiel gelebt und weiß, dass an den deutschen Küsten nicht unbedingt die Lobby pro Windkraft lebt. Die meisten Leute würden wahrscheinlich sagen, ja klar, es ist besser, Windkraft zu nutzen als Kohleenergie, aber es wird dann doch niemand vor der eigenen Haustür haben.
Ja, wir haben hier vor Sylt ja zwei ziemlich nahe Offshore-Windanlagen. Der eine ist direkt hinter der Grenze vom Schweinswald-Schutzgebiet, also der ist im Norden, und dann Amrumbank West, der ist im Süden, Richtung, wenn man Richtung Helgoland fährt, dann sieht man den. Und die sind ja noch gar nicht, die sind jetzt bummelig 10 Jahre alt. Ich glaube, wir kommen tatsächlich an den Technologien nicht vorbei. Wir haben den Wind hier stets und ständig und wir kommen da auch nicht irgendwie dran vorbei, das Meer für die Stromerzeugung zu nutzen. Was mich daran so ein bisschen fuchst, ist, dass einfach die werden an Orte gebaut, die einfach Zugrouten sind für ziehende Vögel, die Tag und Nacht ziehen. Das ist dann einfach, also genau in deren Gebiete, oder auch Butendiek, der hier im Norden ist, direkt hinter dem Schweinswald-Schutzgebiet, der sogar noch sichtbar ist. Also natürlich ist so für so einen Schweinswal, der hält sich ja nicht nur in seinem Schutzgebiet auf. Der schwimmt ja auch links und rechts dran vorbei. Und der schwimmt dann halt immer, hat immer diesen Geräuschpegel. Das ist ein großes Spannungsfeld, wie wir damit irgendwie umgehen. Ne, aber die Nordsee, die ist ja jetzt schon verplant. Also es ist, gibt ja immer noch weitere Planungen für weitere Offshore-Gebiete. Was so ein kleiner Erfolg ist, ist, dass unsere einzige Ölbohrplattform, Mittelplate A, die ist so nördlich von der hamburgerischen Elbmündung, die muss bis 2041 abgebaut werden, weil die auch nicht mehr so viel produziert. Aber das ist ja trotzdem schon mal irgendwie ein Gewinn, dass wir jetzt da weg von den Fossilen kommen. Aber ich glaube, man muss halt auch ganz viel, wenn man dann wieder in Erneuerbare setzen möchte, es ist ganz wichtig, dass man guckt, wo kommen die Anlagen hin, wie ist auch die Trassenanbindung, also weil da muss ja auch dann auch irgendwie Kabeltrassen durchs Meer verlegt werden, wie wird das gemacht, und das muss halt wirklich gut abgewegt sein, aber da bin ich nicht die Richtige, die das auch entscheiden kann. Also das sind dann...
Und dein Bauchgefühl, wenn du jetzt entscheiden müsstest zwischen den Extremen, sage ich mal, gar keine Windkraft, das macht hier nur Natur und Tourismus und alles kaputt.
Da würde ich sagen, Solar auf die Dächer.
Du würdest sagen, lieber Solar auf die Dächer.
Ja, dann hat man, ich meine, das ist ja schon Fläche, die versiegelt ist, und wenn man das dann auch noch gut speichern kann, nutzen kann.
Ist es schon so, dass man wirklich sagen muss, hier Windkraft ist nicht so richtig gern gesehen.
Also ganz persönlich, nee. Aber das ist ja wirklich so meine Meinung. Ja. Also das nee, ist aber auch, genau. Also man ist dann so im großen Konflikt auch einfach. Ne? Man möchte da eine Energiewende haben, und man, also wenn man jetzt aufs Festland fährt, nordfriesisches Festland, ist ja auch also komplett durchgetaktet an Windkraftanlagen. Da ist wahrscheinlich auch gar, es macht für den Zugweg wahrscheinlich schon gar keinen, ist gar nicht mehr relevant. Dann ist, da ist ja schon alles dicht. Dann würde ich sagen, okay, da ist ja schon alles verbaut. Mhm. Dann baut da erstmal, bevor man dann noch irgendwie das Meer nutzt.
Ja. Ich glaube, aus der Ferne würden die meisten Menschen sofort sagen, naja, ist doch vernünftig. Lass uns das nutzen. Und sobald es dann auf einmal konkret wird, vor der eigenen Haustür, was ja nicht nur damit zu tun hat, Mensch, jetzt habe ich irgendwie ein Schandmal vor der Haustür stehen, sondern da kennt man sich aus, da weiß man, welche Probleme damit einhergehen könnten und so weiter und so fort. Und auf einmal stellt man fest, naja, es gibt überhaupt gar nicht den geeigneten Ort, wo sich alle einig sind, hier könnten wir es ja machen. Sondern egal, wo man hinblickt, ne, also ich komme jetzt aus Hessen hierher, so von da aus sagt man, Mensch, im Norden, da weht doch der Wind, und die Leute wollen es nicht vor der Haustür haben, dann ist doch Offshore genau die richtige Lösung. Und jetzt spricht man mit den Menschen, die sich eben mit diesen Ökosystemen auskennen, und die sagen, ich finde das total spannend und ja, einfach bemerkenswert, wie schwierig eine so vermeintlich einfache Lösung dann doch ist, wenn man genau hinschaut.
Ja, vor allem, wenn man sich auch die Nordsee anguckt, das ist ja nicht einfach nur Sand und dann ist da Wasser drüber und dann schwimmen da ein paar Fische oder Wale oder Seehunde durch, sondern auch so die Nordsee, die hat ganz viele Biotope, also dann gibt es da Riffstrukturen, dann gibt es da Untiefen, also das ist auch ein ganz vielfältiger Lebensraum, also wo nicht nur für die Fische, die da durchschwimmen, sondern auch einfach für Bodenlebewesen. Ne? Und das wird dann halt auch alles, sehen wir nicht. Und wir profitieren davon an Land nicht. Aber im Meer, untereinander, ist alles miteinander vernetzt. Und wenn es das Riff da nicht gibt, dann gibt es vielleicht irgendwo eine Untiefe woanders, weil dieses Riff Wellenenergie nimmt. Oder, also das ist ja so, da...
Genau, wir profitieren nicht direkt davon, aber wir ahnen gar nicht, wie sehr wir indirekt davon profitieren, dass diese für uns unsichtbaren Nuancen dieses Lebensraumes so funktionieren und in diesem fragilen Gleichgewicht dann fortbestehen können. Ja. Auf dieser Insel ist ja Tourismus auch ein Thema. Die Menschen, die hierher kommen, vielleicht auch die Anzahl der Menschen, die hierher kommen, wie sich die Menschen dann verhalten. Du hast ganz am Anfang auch schon gesagt, so, naja, manche kommen hierher und für die ist das alles irgendwie nur so eine schöne Kulisse. Und als Nationalpark-Rangerin hast du vermutlich nicht nur den Auftrag, die Menschen für das Meer zu begeistern, sondern im Zweifelsfall auch diejenige zu sein, die mal auf die Finger klopft und sagt, Leute, so nicht.
Genau, ja.
Ist das was du gerne machst?
Mal ja, mal nein. Je nachdem, ob ich gerade so ein bisschen, heute mag ich Krawall oder heute ziehe ich mich eher zurück.
Habe ich gerade gedacht. Ich glaube, für manche Leute wäre es schrecklich, so eine Arbeit, und für alle andere fände ich es vielleicht sogar ganz cool. Was sind so die klassischen Situationen, wo du einfach sagst, so jetzt muss ich da einschreiten, so geht's nicht?
Also was mich fuchsig macht, ist tatsächlich, wenn wir mit großer Mühe, großer Arbeit, ganz einfach diese Schutzzäune für Bodenbrüter oder für Rastvögel aufstellen, die ignoriert werden. Von Leuten, die sagen, ach, ich komme ja aber schon seit 40 Jahren her und ich bin da schon mal lang gelaufen und ich mache es trotzdem. Wenn da eine Person durch ein Brutgebiet läuft, das macht ja nichts. Aber wir haben ja eine sandige Insel, das heißt, man hinterlässt Spuren. Und wenn irgendjemand sagt, ah, da ist aber schon jemand hingelaufen, dann ist die moralische Hemmschwelle ziemlich gering, das nicht auch zu tun. Und man hat ganz schnell dann Nachahmer. Und da bin ich diejenige, also da gehe ich, wenn ich sehe, irgendjemand ist in den Schutzgebieten, wo man eigentlich nicht soll, da bin ich dann sehr gerne sofort. Aber ich bin auch nicht...
Da wirst du zum Marderhund.
Nein, ich bin trotzdem noch sehr sachlich. Okay. Also ich erkläre auch, warum.
Ja.
Ja, und deswegen bekomme ich auch selten patzige Antworten.
Ah, das wäre nämlich dann meine nächste Frage. Wie reagieren denn die Leute eigentlich auf dich dann?
Also das hat ein bisschen gedauert, bis man so herausgefunden hat, auch Menschen zu lesen oder wer steht da gerade vor einem. Aber ich habe gemerkt, dass wirklich so dieses Erklärende... Haben Sie ja bestimmt nicht gesehen, dass da der Zaun ist. Dann kommen Sie jetzt mal bitte mit. Ich erzähle dann auch, warum. Ne? Also, dass man da einfach ein Störfaktor ist, der man wir müssen dann einfach einen Ort respektieren und da nicht reingehen.
Ja.
Ja.
Und was sind so die absoluten Härtefälle? In 11 Jahren wirst du ja bestimmt auch mal ein paar Sachen erlebt haben, die man sich später noch in den beim jährlichen Nationalpark RangerInnen treffen, sich dann noch Ewigkeiten erzählt, ihr glaubt nicht, was mir da passiert ist. Solche Geschichten finde ich jetzt auch nochmal spannend.
Das war auch ganz, ganz, ganz am Anfang, oder ich glaube, da hatte ich nämlich noch ein Auftreten, wo ich auch überhaupt nicht wusste, so wie ist jetzt mein Wording und wie ist mein Standing, wo ich einfach auch so ein bisschen krakelig vielleicht oder kreischig war oder eine höher gepitchte Stimme hatte. Auf jeden Fall wurde mir dann von einem älteren Herren ganz klar gemacht, dass meine Naturschutzmeinung doch indoktriniert sei und dass ich ihm nicht verbieten könne, Fleisch zu essen und Kreuzfahrten zu machen. Wo ich dachte, okay, darüber habe ich nicht gesprochen. Ich wollte jetzt eigentlich nur, dass er hier raus aus dem Naturschutzgebiet geht und sich gerade im Nationalparkteil befindet, den er nicht zu betreten hat. Aber da dachte ich auch, krass, wurde mir meine Meinung so indoktriniert? Nee, eigentlich nicht. Also Gehirnwäsche hatte ich nicht bei meinem Einstellungsgespräch.
Und dass irgendwelche Leute so ganz absurde Dinge getan haben?
Ja, ich hatte auch vor nicht allzu langer Zeit, habe ich eine Frau am Strand gesehen, die hatte 2 Hunde an der Leine, einen an der langen Leine und einen unangeleinten. In einem Gebiet, wo ich auch wusste, da brütet in der Nähe ein Sandregenpfeifer. Und dann sehe ich, diese Frau hat ein Hunde, Geldbeutel in der Hand mit Kot drin und wirft den einfach, guckt sich nach oben, links und rechts und wirft den in die Dünen. Und dachte ich, nee, ich wollte sowieso hingehen und sie ansprechen wegen des Hundes. Und dachte ich, oh nee, jetzt darf sie auch schön ihren Beutel aus den Dünen holen. Und wer jetzt gerade an den Sylter Stränden ist, weiß, die Dünen, die verlaufen nicht so ruhig, haben keinen schön auslaufenden Dünenfuß, sondern sind durch die letzten Winterstürme ziemlich abrasiert. Und ziemlich steil. Und ich habe sie dann diese steile Düne hochgeschickt, um ihren Hundebeutel daraus zu holen. Und in der Zeit ist dann der Hund an der Langleine immer um ihre Beine. Und den anderen Hund, den sie dann mittlerweile auch an der Leine hatte, der war dann auch die ganze Zeit sehr aufgeregt. Aber das habe ich mir nicht nehmen lassen, diese Frau dann einmal bloßzustellen und einmal ihre Kacke aus den Dünen zu holen. Weil der nächste Mülleimer, an dem ist sie nämlich vorher vorbeigelaufen. Der war nur 150 Meter weiter weg. Und ich hoffe, dass die das einfach nicht nochmal macht, weil ich habe sie doch gesehen.
Ja, sehr gut. Also auf Sylt sollte man sich sowas auf keinen Fall trauen. Und
nirgends. Bitte.
Natürlich nicht. Das ist wirklich. Aber hier wird man von dir dann die Düne hochgeschickt. Und das finde ich genau richtig so. Jetzt haben wir uns dann natürlich ein paar Ausnahmefälle rausgepickt von Leuten, die sich besonders falsch verhalten haben. Mich würde interessieren, wie ticken denn insgesamt so die Touristen auf Sylt? Weil, also, ich muss sagen, das Klischee, was man so hört, sind so die Schickimicki-Touristen, die hier irgendwie mit Christian Lindner zusammen die Hochzeit feiern oder in sehr teuren Hotels nächtigen und nicht unbedingt die Ökos, die Natur genießen wollen. Sagen wir mal so. Aber das ist vielleicht auch einfach nur ein Klischee. Wie sind die denn so drauf, die Menschen hier? Kann man das überhaupt so sagen? Nee, ne?
Ich finde, da gibt's also keine Schublade, wo man den Sylt-Urlauber reinstecken kann, weil es sind einfach, hier kommen ja wirklich sehr viele hin. Also wir sind die größte Urlaubsdestination und man kann hier, wenn man es möchte, jedes Klischee bedienen. Aber es gibt hier einfach auch den Natursuchenden, der einfach ein bisschen spazieren gehen möchte. Es gibt diejenigen, die einfach am Strand laufen wollen, ohne dass man links und rechts Autos hört, sondern einfach ihre Ruhe haben wollen. Dann gibt es natürlich auch die Partygänger. Es gibt auch diejenigen, die gucken, wo hat Christian Lindner gestern seinen Champagner getrunken, da möchte ich heute auch trinken. Aber es gibt halt alles. Also und witzigerweise trifft man dann aber doch alle irgendwo in irgendeiner Form in der Natur, weil das wollen sie dann wieder, das verbindet dann, glaube ich, alle. Und sei es dann nur das schöne Selfie in Kampen auf der Promenade oder irgendwo in der Düne auf einem Dünenweg.
Hast du für dich herausfinden können, was so der gemeinsame Nenner ist, was die Menschen in die Natur zieht? Gibt es so, also gibt es da vielleicht denkt man sich ja so, das und das und das könnte spannend sein, aber manche Sachen werden links liegen gelassen, interessieren in Wirklichkeit niemanden und andere Sachen, die verfangen wirklich bei allen.
Ich glaube, Sylt ist ja wie alle anderen nordfriesischen Inseln ja relativ baumlos und ich glaube, es ist ganz viel die Weite und egal, ob man jetzt an der Westseite am Strand ist, ob man am Watt entlang läuft oder ob man durch die Dünen läuft, man hat keine großen Bäume, die irgendwie das Sichtfeld stören. Also man sieht immer Himmel, man sieht immer spektakuläre Wolken, man sieht auch immer irgendwo ein Zipfelchen von Meer oder halt dann diese Dünen und diese Heidelandschaften. Also unfassbares Farbspiel.
Ja, jetzt wo du das so sagst, da packt mich richtig die Sehnsucht. Ich muss sagen, ich bin eine Stunde bevor es hier losging, bin ich gerade erst angekommen. Ich habe zwar aus dem Zugfenster und hier aus den Fenstern das Meer und die Dünen schon gesehen, aber ich konnte es noch gar nicht so richtig genießen. Da freue ich mich total drauf, dass das irgendwie morgen früh zumindest nochmal kurz zu machen, bevor ich dann weiter muss. Jetzt habe ich vorhin gesagt, naja, das waren jetzt ja nur ein paar Ausnahmen. Die meisten Menschen werden wahrscheinlich total begeistert in der Natur sein. Wie ist das denn? Hat sich da irgendwie was gewandelt? Würdest du sagen, das ist mittlerweile in den Menschen verankert, sich an die Regeln zu halten, die Natur zu achten? Oder vielleicht auch nicht? Wird es vielleicht immer schlimmer? Kennst du da irgendeine Tendenz oder ist das eigentlich immer gleich geblieben?
Also das, was früher hat man noch in den Dünen durfte man sich sonnen, also so richtig so Sonnenbader, wo man dann in die Dünen reingegangen sind. Das gibt's nur noch ganz vereinzelt, dass wirklich noch so die auch schon in den 70er Jahren hier auf Sylt Urlaub gemacht haben, vielleicht sind sie auch einfach überaltert mittlerweile, aber eigentlich hat sich das schon ziemlich durchgesetzt man sonnt sich nicht in der Düne, sondern man geht dann eher am Strand, auch wenn es dann, das machen wirklich nur noch die.
Weil die Dünen soll man nicht betreten.
Die Dünen soll man nicht betreten, genau, das ist halt also nicht nur Natur, sondern auch wichtig für den Küstenschutz, die Dünen, ne? Ja. Die bremsen ja dann auch das Wasser an der Westseite, aber da würde ich sagen, das ist besser geworden.
Hm, schön. Wir kommen in die nächste Kategorie, und zwar das Logbuch. Im Logbuch möchte ich herausfinden, wie das Meer und deine Arbeit dich so verändert hat. Und ich frage mich, wie du mit Frust umgehst. Denn du steckst hier so viel Arbeit, so viel Herzblut rein, dich um diesen Nationalpark zu kümmern. Und dann gibt es Leute, die haben den vollgekackten Hundebeutel, gucken sich einmal um, 150 Meter zum Mülleimer ist mir zu weit, ab in die Düne damit. Und es ist kein Einzelfall, sondern es wird wahrscheinlich jeden Tag irgendwo hier passieren und es wird jeden Tag irgendwelche Leute geben, die es einfach nicht kapieren wollen. Der Klimawandel findet statt. Das ist auch eine Veränderung, die so schnell nicht aufhören wird. Das müssen doch sehr frustrierende Momente auch immer mal wieder für dich sein. Wie gehst du damit um?
Ich habe zu Hause einen guten Zuhörer. Das ist ganz schön. Also ich tatsächlich, also wenn mir sowas passiert, so wie mit dem Hundekackbeutel, dann spreche ich da auch drüber. Und dann ist das auch witzig und dann ist das auch meistens abgehakt. Also einmal so ein bisschen Psychohygiene zu Hause. Das tut dann immer schon ganz gut. Und das manchmal, das habe ich aber nicht immer, dann schaffe ich das, wenn ich meine Dienstklamotte ausgezogen habe und wieder in meine normalen Anne-Schacht-Klamotten reinschlüpfe, dann habe ich diesen Job abgelegt. Ich habe das auch abgelegt, wenn ich privat draußen unterwegs bin, am Strand bin, im Watt bin, sonst wo, dass ich dann auch Leute, wo ich sehe, ach, das hätten die jetzt mal nicht machen sollen, dann spreche ich die nicht mehr an. Also ich spreche privat, ohne dass ich irgendwie erkenntlich bin. Ich bin gerade im Dienst, dann spreche ich nur noch in äußersten Notfällen Leute auf ihre Vergehen an, weil als Privatperson hat man keine Chance. Und dann ist es wirklich manchmal dann ganz gut, dann schnell mit dem Fahrrad dran vorbeizufahren und irgendwie dreimal durchzuatmen und dann einfach das auch zu übersehen.
Mhm. Finde ich sehr gesund. Ich glaube, manche Leute, wenn die das hören, werden so denken, das ist doch Verrat an der eigenen Sache, wie kann man nur? Aber ich glaube, das ist total gesund, da nicht hundertprozentig perfektionistisch sein zu wollen, weil das wird man, glaube ich, nie schaffen, sich perfekt um alles zu kümmern. Und wenn es da nicht für dich irgendwie auch diesen Ausweg gibt, irgendwann zu sagen, jetzt kann ich gerade nicht mehr, jetzt muss auch mal eine Pause geben können. Gerade mit diesen konfliktbehafteten Situationen, also ich glaube, sonst brennt man da irgendwann aus. Finde ich gut, dass du da so einen Weg. Ist jetzt am Anfang, also wie lange hast du gebraucht, bis das?
Ich habe das tatsächlich in den ersten Jahren bin ich auch privat hin und war so, hey, das ist doch jetzt meins, das ist mein Nationalpark und ja. Ich bin hier die Rangerin, auch wenn man es gerade nicht sieht. Und da habe ich schon auch krakeelt. Und da habe ich eine hochgepitchte Stimme gehabt und habe nicht so ein schönes, also das musste ich auch erstmal lernen, also auch privat. Also das ist auch wieder was anderes, ob man privat spricht oder halt dann dienstlich. Aber das ist auch reine Selbstfürsorge, würde ich das sagen, dass ich dann einfach da dann Haken nach Dienstschluss häufig dran machen kann und dann auch genau alle Nationalparkprobleme lassen kann.
Dein Nationalpark, was ist das überhaupt für ein Nationalpark? Das sagen wir immer so, geht scheinbar bis in das Brutgebiet der Schweinswale rein. Aber vielleicht stellst du uns den nochmal so kurz vor. Welches Gebiet ist das eigentlich, für das du verantwortlich bist? Was
genau.
ist das für ein Nationalpark?
Also das ist auch nicht, ich bin jetzt Nationalpark-Rangerin auf Sylt. Aber der Nationalpark, der ist gar nicht auf Sylt, sondern der ist drumherum. Und nicht nur auf Sylt, sondern der beginnt schon nördlich von Sylt und zieht sich dann einmal über West- und Ostseite, einmal an der Küste entlang bis an die hamburgerische Elbmündung. Und das ist ein riesiges Gebiet von über 4000 Quadratkilometern Wattenmeer, was als Nationalpark geschützt ist vom Land Schleswig-Holstein. Also das ist kein privater Verein, sondern das Land ist dafür oder trägt dafür Sorge dann, dass diese Natur da drin geschützt wird.
Cool. Jetzt haben wir schon über so viel gesprochen, was du tust. Fehlt da noch irgendwas in deinem breiten Betätigungsfeld?
Ja, die ganze Umweltbildung haben wir noch gar nicht so richtig angesprochen, ne?
Ja, also ich glaube, man hört schon raus, dass du nicht zum ersten Mal drüber sprichst. Was machst du da?
Ich darf für den Ort, wo wir gerade drin sitzen, im Erlebniszentrum Naturgewalten in List Führungen machen, ganz viele. Also Wattführung, Strandführung, Dünenführung, um einfach alt, jung, groß, klein, so ein bisschen die Sylter Natur beizubringen oder denen, die zu begeistern und zu faszinieren. Nicht beibringen, ist ja langweilig, aber so einfach die mitnehmen und denen zeigen, was wir hier für eine coole Tier- und Pflanzenwelt haben.
Also machst du beides so 50-50?
Ja.
Wie viele Nationalpark-Ranger und Rangerinnen gibt es auf Sylt?
Eine.
Eine?
Ja.
Und du machst mit der Hälfte deiner Zeit bist du hier und mit der anderen Hälfte kümmerst du dich um den kompletten Nationalpark auf der Insel?
Da laufe ich gerne mal 120 Küstenkilometer ab. Also das schaffe ich nicht. Nein, das schaffe ich nicht mal in einem Jahr. Also es gibt Gebiete, da bin ich ganz häufig, aber dann bin ich, genau, wenn ich Gebietsbetreuung habe, dann bin ich draußen. Es wären theoretisch bummelig 120 Kilometer, wenn ich einmal rund um Sylt und auch wirklich jede Ecke von Nord, Süd, Ost, West ablaufen würde. Das ist faktisch unmöglich. Deswegen gibt es halt dankenswerterweise die Naturschutzvereine, die das auch machen. Die machen auch Gebietsbetreuung. Die dürfen dann halt niemanden des Platzes, also Platzverweise aussprechen oder Personendaten aufnehmen, das dürfen die nicht, aber die haben halt ein Auge.
Du darfst das?
Ich darf das.
Cool. Und wie setzt du dann deine Prioritäten? Also es scheint ein Haufen an Arbeit zu sein, den man eigentlich gar nicht schaffen kann. Irgendwas wird links liegen bleiben. Wo sagst du, das kann auf gar keinen Fall liegen bleiben und das ist es, was halt leider viel zu oft hinten runterfällt?
Also ich würde tatsächlich, wenn ein Tag so 60 Stunden hätte, dann würde ich ganz gerne mindestens 40 davon draußen sein. Also ich würde viel mehr Gebietsbetreuung machen, also wirklich reine klassische Gebietsbetreuung. Einfach gucken, wo laufe ich heute lang und was gibt es zu sehen, weil es ist ja nicht nur Verstöße zu ahnden, sondern es ist auch ganz viel Naturbeobachtung. Weil das, was ich wahrnehme, das gebe ich ja, weil das behalte ich nicht für mich, sondern das gebe ich dann weiter an die Nationalparkverwaltung nach Tönning. Also wenn ich was eine Unregelmäßigkeit sehe, oh, hier ist jetzt ein großes Herzmuschelsterben, dann mache ich davon ein Foto und schicke denen das und dann sagen die, oh, das war uns noch nicht bekannt oder oh, das wussten wir schon aus den anderen Gebieten hier an der Küste und können dann vielleicht irgendwie was Größeres daraus machen, also einen größeren Ursprung feststellen. Oder mir fällt auf, dass einfach in gewissen Gebieten, wo ich immer die und die Vogelart hatte, die einfach nicht mehr da ist, dann kann ich das auch für mich wahrnehmen und einmal dann auch bei in der Nationalparkverwaltung oder bei anderen Ornithologen fragen, ey, ist euch das auch aufgefallen? Und die können mir dann halt auch sagen, nee, das ist uns so noch nicht aufgefallen. Und dann sieht man, ah, okay, die sitzen nicht mehr da, weil die immer gestört werden, weil irgendjemand meint, er muss an der Strandstelle mit einem kleinen Mini-Auto vorbeifahren, hier mit so einem ferngesteuerten oder so. Also es sind so, ja, also deswegen ist Gebietsbetreuung auch unfassbar wichtig. Einfach draußen sein, beobachten.
Das klingt ja nach dem absoluten Traumjob.
Ja.
Ist es das?
Ja. Doch.
Voll schön. Wie bist du das geworden? Also ich lass uns das bitte kurz machen, weil manchmal wird das jetzt so eine sehr ausufernde Antwort. Ich will da gar nicht zu sehr jetzt einen Lebenslauf abhaken oder so, aber ich bin mir ganz sicher, dass jetzt viele Leute, die das hören werden, sich einfach mal denken, Moment mal, ein Job in Deutschland, wo ich eigentlich einer der Hauptaufgaben auch ist, in der Natur zu unterwegs zu sein und zu beobachten und wenn da eine Schieflage ist, der Natur zu helfen, dabei bin ich irgendwie am Meer und ich kann meine Begeisterung weitergeben, wenn ich Führung mache. Das ist wirklich der Traumjob, das würde ich auch gerne machen wollen. Ich glaube, es werden sich jetzt gerade schon einige Leute fragen, wie wird man das? Wie realistisch ist es, dass man am Ende auch so einen Job bekommt und so, weißt du?
Ja, also kannst auch Lotto spielen. Also bei mir war es reiner Zufall. Also ich bin ein gebürtiges Küstenkind, aber vom Festland. Und war ein Jahr im Ausland und habe einfach gemerkt, oh, ey, mir fehlt der Salze, das Raue, mir fehlen die Leute. Und bin wiedergekommen und dann lebt man zum ersten Mal irgendwie mit Mama und Papa wieder unter einem Dach und das hat so gleich geknallt und dann musste ich weg und bin dann glücklicherweise nach Friedrichskoog an der Elbmündung gekommen zur Schutzstation Wattenmeer und habe dann Praktikum gemacht und auch zufällig, nur weil mein bester Kumpel damals da Zivi war. Und dann dachte ich, ich mache als Praktikantin alles. Ich putze, ich koche, ist mir egal, aber ich will nicht mehr bei Mama und Papa zu Hause sein. Und dann war ich da und habe gemerkt, hä? Da das ist die Heimat. Hier brüten Rotschenkel und Kiebitze in der Wiese. Warum ist mir das zu Hause nie aufgefallen? Und dachte, wie spannend ist das denn? Das ist mir nie aufgefallen, wie cool das hier ist. Und habe dann Landschaftsökologie und Naturschutz studiert. Und währenddessen bin ich immer wieder in den Semesterferien an die Küste und habe dann mal auf Langenäs gelebt und auch wieder bei der Schutzstation Wattenmeer. Habe dann hier im Erlebniszentrum Naturgewalten auch als Studierende dann auch ein Praktikum gemacht und hatte wieder so ein Lottoglück, dass als ich meinen Bachelor fertig hatte, nur ein halbes Jahr später diese Stelle, die ist dann frei geworden. Und dann habe ich gedacht, so ja, das ist es doch. Und bin da auch ziemlich unbedacht rangegangen, weil ich dachte, ja, das kann ja kein anderer werden. Also, ja.
Scheinbar nicht.
Nee.
Wie cool. Und dann machst du das jetzt bis zur Rente und dann können sich neue Leute bewerben.
Ja. Also.
Finde ich total schön. Ist ja ungewöhnlich heutzutage, einen Job bis zur Rente zu machen. Aber wenn es so ein Traumjob ist, dann wünsche ich dir das auf jeden Fall, also dass du das so lange machen kannst.
Ganz selten irgendwie, dass ich nach Hause komme und dachte, oh, ey, das war jetzt mal richtig ein Kacktag oder eine Kack. Also Kacktag hat man ja immer mal. Immer mal. Oder eine Kackwoche.
Ja. Ja.
Aber so das über einen längeren Zeitraum hatte ich es noch nicht.
Ja, ich habe mir noch ein, zwei Sachen habe ich mich noch gefragt. Und zwar mit den Vogelzählungen. Ne? Du machst ja auch Vogelzählungen.
Ich bin immer nur die Springerin der Springer. Es gibt eine Vogelzählung. Wir haben hier diese ganzen schönen Wart- und Wasservögel. Und die werden seit fast 40 Jahren gezählt. Und nicht nur von einer Person, sondern von etwa 300 Personen zeitgleich zweimal in der Woche. Und das machen vor allem die ganzen Freiwilligen, die hier bei den Naturschutzverbänden oder hier im Erlebniszentrum arbeiten. Und das einmal die Küste runter, also nicht nur auf Sylt, sondern wirklich von Sylt bis Richtung Hamburg werden alle Ras- oder Wart- und Wasservögel erfasst. Und ich bin immer nur, wenn Seminare anstehen, die Freiwilligen nicht da sind und dann gibt es einen Krankenstand. Nur dann heißt das hier, Anne, du darfst. Und dann schaue ich schon mit den Hufen und spitze Bleistift und putze mein Spektiv und darf dann endlich wieder zählen.
So, und wie zählt man Vögel? Weil wenn ich mir jetzt so einen Vogelschwarm vorstelle, der da lang fliegt.
Das klappt nicht. Nee, man ist ja clever. Man weiß, wenn Niedrigwasser ist, dann sind ja alle Vögel im Watt und die pickern dann nach Würmern, Schnecken, Krebsen, weil die Hunger haben. Wenn aber Hochwasser ist, dann kommen die alle langsam Richtung Festland gehüpft und dann sitzen die und mit Glück bleiben die auch sitzen, bis man mit seinem Spektiv einmal von links nach rechts durchgeguckt hat und kann dann mit einer Zähluhr durchklicken. Und entweder klickt man jeden einzelnen Vogel an oder man geht in 100er Schritten. Ah ja, 100, 100, 100, 100. Ah, und dann
weiß warte mal, 100er Schritte?
Ja, wenn es so viele sind, das sind dann diese ganzen, das ist dann immer.
Das ist dann einfach Erfahrung, dass du so sagen kannst, okay, das sind etwa 100, das sind 100 und das sind 100.
Und Übung, ganz viel Übung. Ganz viel Übung, das muss man.
Könnte das nicht eine KI total gut machen? Du machst einfach ein Video und ChatGPT, bitte zählt die Vögel.
Die sind da auch tatsächlich dran. Also ChatGPT weiß ich nicht, aber man guckt, ob das irgendwie eine KI übernehmen kann. Und bis jetzt nicht. Und ich hoffe auch, dass das so bleibt, weil das ist so.
Sonst bist du deinen Job doch bald los, weil die KI da Nationalparkrangerin ist.
Naja, die kann ja nicht alles, die KI. Also die Vogelzählen vielleicht, aber das wird dann halt natürlich, das wäre eine Aufgabe, die unseren ganzen Freiwilligen flöten geht. Und da bin ich mir sicher, dass viele das auch ziemlich schön finden, bei herrlichstem Wetter irgendwie auf dem Deich zu stehen. Das muss man natürlich auch ganzjährig machen, also auch im Winter.
Auch bei schlechtem Wetter. Aber ja, und ich glaube, was dadurch auch verloren gehen würde, wären diese Menschen, die so wie du mit voller Begeisterung und Inbrunst davon berichten können, was sie dort erleben und diese Verbindung zu den Tieren überhaupt erst bekommen. Das geht ja flöten, wenn das alles irgendeine Technik macht.
Ja.
Ich wollte mit dir nochmal über eine App sprechen und damit vielleicht auch einen Tipp an die Hörerschaft rausgeben und alle Menschen, die heute hier sitzen. Es gibt die Beach Explorer App und die ist ganz gut geeignet für Leute, die die Natur erkunden wollen. Was kann man damit machen?
Jeder kennt das ja, man ist am Strand und man erkennt Herzmuschel, Schmertmuschel, die Miesmuschel, aber dann hast du irgendwas, das sieht anders aus. Das ist ein bisschen länglicher, ovaler, irgendwie anders geshaped, hat eine andere Form, auch irgendwie eine andere Größe. Und dann kann man natürlich in den Buchhandel gehen und sich ein Buch kaufen, aber das hat man ja meistens dann auch nicht dabei, vor allem nicht, wenn es regnet. Man hat aber immer sein Handy dabei und es gibt eine Bestimmungs-App und die, ich finde die super, ich benutze die selber, wenn ich mir nicht sicher bin, wo man anhand von Bildern, Schnecken, Muscheln, Würmer, Wirbeltiere, Vögel, Knubbel, Krusten, alles, was man sich nicht erklären kann, hier an der Küste anhand von Fotos bestimmen kann und dann kann also man die Art
du machst ein Foto
auswählen.
Und die App spuckt
nee, man muss da schon selber ein bisschen mitdenken. Also es ist nicht wie Ops Identify oder so, wo man ein Foto macht und dann sagt es dir, zu 99% ist es jetzt die Herzmuschel, sondern man muss selber ein bisschen Detektiv spielen, aber das finde ich auch gerade so cool. Also dass man dann guckt, okay, ich habe hier jetzt irgendwie einen komisch gewachsenen Knubbel und dann drückt man auch auf die Karte Kategorie komisch gewachsener Knubbel und dann gibt es ganz viele, dann gibt es krustige,
gibt es die
verzweigte.
Kategorie komisch?
Oh ja, und dann kann man nämlich, sieht man nachher, ah ja, dein Knubbel, das ist jetzt eine Flechte, die irgendwie nur da und da wächst und dann weiß ich, ah cool, ich habe jetzt eine Flechte gefunden.
Okay, die Beach Explorer App
genau.
Für alle, die selbst mal unterwegs sind und ja. Lust haben, Detektiv zu spielen und dem auf den Grund zu gehen, was da alles so lebt und sich überraschen zu lassen, was es da nicht alles gibt. Ich glaube, wir haben heute ein kleines Gefühl dafür bekommen, aber das wurde mir vorher schon angekündigt. Da hieß es nämlich, die Anne ist eine ganz tolle Frau. Sie ist strukturiert und fokussiert, hat viel Power und vor allem hat sie immer gute Laune. Hast du ein Geheimrezept, wo du sagst, ey, das hilft mir dabei, so positiv und ausgeglichen zu sein?
Ich habe gemerkt, wenn man das nicht ist, dann nervt man sich selber.
Ja, ich also, kenne das auch, ja. Aber die Frage ist, wie wird man es los?
Ja, das ist, ich glaube, ich lasse viele Sachen nicht mehr ganz doll an mich ran und versuche auch viele Sachen auszublenden. Also vielleicht ist es auch eher so, also gar nicht nur positiv, sondern dass ich auch denke, okay, das wird mich jetzt runterziehen, das sehe ich jetzt einfach gar nicht, sondern ich sehe da eher das Gute. Also weil natürlich erlebt jeder Mensch ja irgendwie, hat ja auch so, weiß ich nicht, dunkle Türen, die hinter einem sind oder auch irgendwelche Begebenheiten auch, die einen einfach nerven. Aber wenn man sagt, okay, du schluckst jetzt einfach kurz mal und dann gibt es schon irgendwie wieder was Gutes und eigentlich gibt es auch immer, also irgendwas Gutes ist immer da.
Also du würdest sagen, wenn du merkst, jetzt zieht mich gerade was runter, den Fokus loslassen und dir was Positives zu suchen.
Ja.
Mhm. Okay. Damit kommen wir zu unserer letzten Kategorie, Ebbe oder Flut.
Ebbe oder Flut.
Hier stelle ich dir einige kurze Entweder-Oder-Fragen oder Halbsätze. Du nickst schon, du weißt, was auf dich zukommt. Und du darfst ganz kurz oder auch etwas länger antworten, was dir dazu einfällt. Im Meer oder am Strand?
Am Strand.
Watt oder Wellen?
Watt.
Schickimicki oder Schlicki-Schlicki?
Schlicki-Schlicki.
Schweinswal oder Kreuzkröte?
Oh, Leute. Schweinswal.
Wenn du ein Willkommensschild aufstellen könntest, an dem alle Sylt-Besucher und Sylt-Besucherinnen vorbeikommen und das sehen würden, was würdest du da draufschreiben?
Ach, was will ich denen denn sagen? Oh komm, ich kann gerade keinen begrüßen. Können wir das nochmal hinten anstellen?
Okay, dann stelle ich dir die Frage gleich nochmal. Ein Irrtum über Sylt ist?
Oh, dass alle Sylter ganz reich sind.
Mhm. Was ich vom Meer gelernt habe ist?
Dass gut Ding Weile haben will.
Dein größter Erfolg ist?
Kreismeister 2003 im Tennis, Bredstedter Sportverein.
Wir alle fragen uns, wie konntest du diesen Erfolg erreichen?
Gut denken wir Weile haben und üben, üben, üben.
Wenn du ein Willkommensschild aufstellen könntest, an dem alle Sylt-Besucher und Sylt-Besucherinnen vorbeikommen, wenn sie die Inseln betreten. Was würdest du da drauf schreiben?
herzlich willkommen in einer einmaligen Naturlandschaft, die gerne gepflegt will, sehr fragil ist und nur auf den Wegen, die dazu da sind, begangen zu werden.
In 5 Jahren werde ich
wahrscheinlich wieder mit dir hier sitzen und dann vielleicht eine neue Folge aufnehmen.
Das ist doch eine schöne Aussicht. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich drücke dir die Daumen, dass du in 5 Jahren immer noch genauso begeistert und glücklich über deinen Job sprichst und auch vielleicht in diesem Podcast davon berichtest und uns alle begeisterst. Vielen lieben Dank, dass du dich heute auf dieses Experiment eingelassen hast und hier zu Gast warst.
Ja, vielen, vielen Dank. War total spannend, war total angenehm.
Das war Anne Schacht. Und eine Sache, die mir in diesem Gespräch aufgefallen ist, ist, dass Anne genau dort angekommen zu sein scheint, wo sie hingehört. Das ist irgendwie bei ihr so stimmig. Man merkt ihr die Liebe zur Natur auf Sylt so richtig an. Und wie schön, dass sie als Nationalpark-Rangerin mit der Natur und für die Natur arbeitet. Für mich sind Menschen, die so in ihrem Element stehen, immer eine tolle Inspiration. Es macht mir richtig viel Spaß, mit ihnen zu sprechen und mich von ihnen anstecken zu lassen mit ihrer Begeisterung. Und falls ihr jetzt Lust habt, euch weiter mit der Nordsee auseinanderzusetzen, dann habe ich noch 2 weitere Folgen für euch, in denen ihr das tun könnt. Entweder, wenn ihr zurückgeht ins Jahr 2023, Folge Nummer 63 aus dem Juni mit Heike Vesper. Sie leitet den deutschen Meeresschutz für das WWF und hat in höchsten Tönen vom Watt geschwärmt. Also, das war mit ihr ebenfalls eine richtige Freude. Oder gar nicht so alt, eine Folge aus dem Juni 2025 mit Dark Blome. Er ist Wattführer auf Amrum, also einer Nachbarinsel von Sylt. Und diese Folge ist bei euch richtig gut angekommen, denn Dark ist so ein richtig norddeutscher Schnacker, der einen voll und ganz ins Wattenmeer mitnimmt. Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen, hat dich inspiriert. Und falls du Lust hast auf weitere Inputs zu den Helden der Meere, dann schau doch mal auf Instagram vorbei. Unter @helden_der_meere findest du den Instagram-Account zu diesem Podcast. Dort einige Bilder und Videos, die immer zu den Folgen passen. Und alle 14 Tage, nämlich an den Montagen, wo keine neue Folge rauskommt, erscheint dort ein Quiz, wo ihr schon mal erraten könnt, wer der nächste Gast ist und alle 14 Tage eben auch schöne Preise gewinnen könnt. Oftmals sind das zum Beispiel handsignierte Bücher von den Gästen der letzten Folgen oder ähnliches. Weitere Infos findest du natürlich auch auf www.helden-der-meere.com, der Homepage von diesem Podcast. Dort sind alle Folgen hinterlegt, die es von Helden der Meere gibt. Ihr könnt in die Videos vom Ocean Talk oder von Live-Veranstaltungen reinschalten, erfahrt, wann die nächsten Live-Veranstaltungen stattfinden und bekommt natürlich eine Übersicht aller Community-Events, die noch anstehen. Dort habt ihr die Möglichkeit, nicht nur den Helden der Meere zuzuhören, sondern mit ihnen zusammen aufs Wasser zu gehen. Und ich bin auch mit dabei. Außerdem gibt es dort auch einige Infos zum Buch Ein Leben für den Ozean. Ein Buch, was aus diesem Podcast heraus entstanden ist und ebenfalls 10 Geschichten über die Helden der Meere erzählt. Also falls du Lust hast, den Helden der Meere nicht nur in diesem Podcast, sondern auch drumherum zu folgen, sind das die besten Optionen, um dies zu tun. Ich verabschiede mich jetzt und wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.